willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über das frisch enthüllte Recreation 2, Entlassungen bei Ubisoft und Zaum und Updates zu id Software. Und es gibt unsere Eindrücke zu Moss, The Forgotten Relic, The Mount, Omen of Cthulhu und Denshitech. Das alles und mehr jetzt bei Folge 580 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Ausgabe von Hooked FM. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin.
Hallihallo, guten Tag.
Robin, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und bist bereit für einen neuen Podcast. Wir haben ja einiges vor, es sind doch einige News, die es gab in der letzten Woche und auch diverse Spiele, über die wir sprechen wollen, von verrückten Zugfahrten, Überkämpfe gegen Cthulhu und Abenteuer mit kleinen Mäusen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen?
Ah, das ist so lieb. Ich freue mich immer total, wenn du mich so nennst.
Ja, das ist das Abenteuer, worauf ich mich beziehe.
Ja, ich hatte ein schönes Wochenende. Ich hatte tatsächlich, durfte ich vor kurzem den Björn hier begrüßen, der hat mich mal besucht, das war toll, konnte er meine Katzen auch mal streicheln, das war doch alles, das wollte ich immer schon mal sagen können, dass Björn endlich auch meine Katzen streicheln kann, deswegen hatte ich eine ganz schöne Woche, ich hoffe du auch.
Ja, bei mir war es auch alles okay und ich bin auch sehr bereit für diesen Podcast. Ich hatte unter anderem, das fand ich sehr witzig, weil du hast ja Björn getroffen. Ich habe wiederum eine Aufnahme gemacht mit Benny. Die hört ihr dann Richtung Wochenende am Freitag als Hooked-on-Topic-Aufnahme, weil da gibt es dann eine neue Ausgabe vom Soundtrack-Podcast und da habe ich mir mal den Benny rangeholt, damit wir mal quasi den Musikgeschmack von Ink Ribbon Radio auf die Probe stellen können. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich erstmal intern besprechen wollte, weil wir bei Hooked, das habe ich auch schon mal im letzten Solo-Stream erwähnt und wir haben es im Discord erwähnt, aber hier wollen wir es auch nochmal erwähnen. Wir hatten einen Hack unserer Website von hookedmagazin.de und im Zuge dieses Hacks sind leider sämtliche Podcast-Dateien und auch Grafikdateien tatsächlich verloren gegangen und wir haben da schon selber ziemlich viel wiederherstellen können, aber wundert euch nicht, falls ihr beispielsweise die Website besucht und bestimmte Seiten noch nicht die richtigen Grafiken haben oder sowas oder halt bestimmte Podcasts noch nicht da sind, wobei das zumindest immer weiter gefixt wird. Ich hatte da auf Discord auch mal einen Aufruf gestartet, ob Leute helfen können, dieses Podcast-Archiv wiederherzustellen, weil wir hatten zwar selber viele Dateien, aber nicht annähernd alle, vor allem die Anfänge von Hooked FM beispielsweise waren nicht gut archiviert von unserer Seite aus. Und da war ich total begeistert, wie viele Leute dann direkt aufgesprungen sind und geholfen haben, das wiederherzustellen, weil ihr dann teilweise eigene Archive hattet, sehr brav die MP3-Dateien runtergeladen habt und das dann mit uns teilen konntet, wodurch Hooked FM jetzt eigentlich schon wieder zu 100% wiederhergestellt sein müsste und ich eigentlich nur noch bei Hooked on Topic ein bisschen was ergänzen muss und danach muss ich halt alles nochmal überprüfen und checken, wo Lücken sind und auch falls ihr merkt, oh hier, ich wollte mir Folge so und so von Hooked FM anhören und das hat nicht funktioniert, dann schreibt uns das gerne, entweder als Kommentar irgendwo oder an tom@hookedmagazin.de, dann können wir das gerne fixen, weil wir gerade dabei sind, dieses Archiv wiederherzustellen und ich bin aktuell sehr zuversichtlich, dass wir das auch lückenlos hinbekommen. Es dauert dann halt einfach nur ein bisschen, weil das dann auch viel manuelle Arbeit ist, die Dateien wieder in die richtige Benennung zu geben und die wieder einzusortieren und sonst irgendwas, damit ihr einfach Bescheid wisst, dass die Website momentan so ein bisschen, da sind noch diverse Pflaster drauf und die versuchen wir, das heilt gerade alles.
Ja, also nochmal wirklich ausdrückliches Danke an alle Leute, die so schnell und ausführlich da auch reagiert haben auf unsere Anfrage. Habe ich auch schon ein bisschen erwartet, ehrlich gesagt, weil ich ja unsere Community auch ganz gut kenne, dachte ich mir das schon, dass da zahlreiche Leute direkt am Start sind und genau so etwas pflegen für sich privat. Dass das tatsächlich dann stimmte. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, da bin ich auch sehr froh, dass wir die MP3s immer als Download angeboten haben, sodass das auch möglich ist, sich das dann so zu archivieren. Und die Alternative wäre halt gewesen, wenn jetzt zum Beispiel keiner von euch ein Archiv gehabt hätte, das über die YouTube-Uploads zu machen, weil die hätte man sich auch runterladen und konvertieren können oder so. Das wäre dann nur sehr viel Aufwand gewesen und das hätte dann sehr lange gedauert und so ist es deutlich, deutlich schneller. Dann können wir jetzt zu den News kommen, lieber Robin. Angefangen mit einer News, die, finde ich, sehr überraschend war. Mit einer Spiele-Neuankündigung, nämlich Recreation 2. Und jetzt werdet ihr euch denken, aber Moment mal, Recreation kam noch irgendwie Ende letzten Jahres raus und war noch kein großer Erfolg, oder? Und das stimmt, Recreation kam im Oktober 2025 raus. Wir haben auch drüber geredet, weil du hast es unter anderem gespielt und du fandest es nicht gut. Ich glaube, ja, das ist fair sozusagen.
Ja, ich sah, ja, es war schlecht. Es ist ein schlechtes Spiel.
Ja, es hat dir nicht gut gefallen. Und das ist halt interessant, weil wir dann auch wussten, dass das Entwicklerstudio von Recreation, nämlich Three Fields Entertainment, dass die deren finanziellen Support entzogen bekommen haben von THQ Nordic im Dezember 2025. Und dass sie dann viel selbst finanzieren mussten von ihrem Studio, unter anderem auch den Post-Launch-Support von Recreation, wo es dann sogar einen Patreon dafür gab. Und sie aber auch wussten, das Studio ist auf Dauer nicht haltbar mit, ne, keinem Publisher im Hintergrund oder ähnliches. Und das sind ja unter anderem Ex-Criterion-Leute, darunter auch die Chefin Fiona Sperry, die war General Manager bei Criterion zur Burnout-Zeit und ist jetzt auch nach wie vor dabei, denn diese Skeleton-Crew, die bei Three Fields Entertainment noch gearbeitet hat, mit denen haben sie jetzt ein neues Studio gegründet namens When Tides Turn und das wiederum arbeitet jetzt an Recreation 2. Und laut dem Magazin Traxian, wo es eine Preview gab zu dem Spiel, und es gibt auch schon bei anderen Magazinen wie Polygon Previews zu dem Titel, haben sie zur Finanzierung einen Zuschuss von der UK bekommen und sind momentan auch auf der Suche nach Investoren. Es wurde dort ein Bild vom Spiel gezeigt, an dem bisher 3 Monate lang gearbeitet wurde. Also das ist echt noch sehr, sehr früh. Und das soll jetzt eher in Richtung von sowas wie Burnout Paradise gehen, wo du eine Stadt hast, die du befährst, die auch offen sein soll. Sie soll aber, also generell das Gebiet soll deutlich kleiner sein und das Spiel auch deutlich fokussierter sein, als es Recreation 1 zuvor war. Und die Stadt heißt Heartbreak City und es ist alles nach wie vor sehr an Burnout angelehnt. Und auch wenn du dir den ersten Trailer anguckst, alles, was du siehst, sind Crashes. Das ist auch kein wirklich guter Trailer, weil du siehst wirklich nur Crashes. Also es wirkt dann so, als ob sie auch momentan noch nicht so viel mehr haben, aber das ist zumindest momentan der Plan, immer noch ein Arcade-Rennspiel zu machen. Und sie sind da ja auch in dem, was sie sagen, immer ambitioniert, wo sie sagen, sie wollen das führende Arcade-Rennspiel Indie-Studio werden. Es hat halt bisher nicht so richtig geklappt, weil ja auch die Spiele vor Recreation alle vor
schlecht,
allem auch bei genau, Kritikern nicht wahnsinnig gut ankamen. Und man durchaus einige davon als schlecht bezeichnen kann. Ich habe halt selber nicht alle gespielt, deswegen will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber zumindest die Erfolge der Burnout-Zeit konnten da nicht reproduziert werden. Mal sehen, ob es diesmal klappt mit Recreation 2. Hat noch kein Datum, ist angekündigt für PC, PS5 und Series für das Jahr 2027, so ganz ungefähr. Aber wie gesagt, es gibt noch keinen genauen Release-Zeitpunkt.
Ich glaube, Alex Ward ist auch immer noch dabei. Das ist auch so der einer der Founder halt von Criterion, der auch sehr mit seinem Namen präsent ist. Habe ich nur noch mal gegoogelt, ob der auch hier mit dabei ist bei When Tides Turn. Und ich glaube ja. Ich habe es jetzt nicht, aber nicht nochmal ausdrücklich. Also ich konnte nichts zum Gegenteiliges zumindest finden. Und
es ist auch momentan noch ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl, ja, rauszufinden. Weil ich habe auch dann noch geguckt, okay, wie viele genau und wer genau ist jetzt dort? Das ist momentan noch ein bisschen schwierig.
Also vielleicht ist das dann tatsächlich eher ein Grund, dann doch vielleicht skeptisch zu sein, anstatt wie ich davon auszugehen. Weil das muss ja irgendeinen Grund haben, dass das jetzt ein neues Studio ist. Ne? Dass die Leute, die noch bei Three Fields gearbeitet haben, jetzt unter einem neuen Studionamen auftreten. Das Studio war ja unabhängig, also musste ja irgendeinen Grund haben. Und vielleicht war der Grund, dass einer der Gründer von Three Fields dann nicht mehr dabei sein wollte oder halt das Studio schließen wollte, was dann ja Alex Ward vielleicht war. Also da warte ich jetzt auch nochmal lieber, bevor ich da jetzt in eine oder andere Richtung was
genau
sage.
Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hat das auch mit dem Grant oder mit den Investoren Zusammenhang oder mit der IP, weil da weiß ich auch nicht so 100%, wie das geregelt ist, weil der erste Teil hatte ja immer noch THQ Nordic als Publisher angegeben. Wie das genau funktioniert, dass sie da die IP gerade haben, weiß ich tatsächlich momentan auch nicht.
Also ich vermute stark, dass sie die einfach, dass sie die ihnen immer gehörten, weil sie ja dann
sehr
ohne den
möglich.
Support von denen bereits weiter gepatcht haben und der meinten, wir müssen das mal mit dem Patreon gucken. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas ist. Ich sag's ganz ehrlich, das ist jetzt deren 4. oder 5. Versuch damit. Recreation 1 war auch schon exakt Burnout, nur nicht in der Stadt, sondern mit leeren Sonic 2006 Hügeln, beziehungsweise mit Nintendo Hire This Man Super Mario Hügeln, auf denen du rumgefahren bist. Furchtbare Fahrphysik, furchtbare Präsentation, keine Game-Progression. Obwohl, das stimmt nicht. Es gab eine Game-Progression, aber alles war so umrahmt von dieser, du schaltest Einzelteile frei für eine selbstgebaute Strecke, mit der du dann nichts machen kannst. Und es fühlte sich einfach furchtbar an. Die haben da ganz viel drin gepatcht und so, aber das ist so ein Ding von, wie kann das denn in einem Patch kommen? Es ist halt so offensichtlich scheiße, was ihr hier gemacht habt und so offensichtlich schlecht für ein Rennspiel, für ein Burnout-Spiel. Ich bin da ehrlich gesagt mittlerweile ganz schön, ich blicke damit so ein bisschen Genervtheit und Mitleid drauf. Genervtheit, weil sie immer wieder nur das gleiche Spiel, das sie selber vor 20, 30 Jahren gemacht haben, versuchen zu kopieren und es nicht schaffen, und halt Mitleid aus genau diesem, also Genervtheit aus meiner Perspektive, dass ich mir halt so denke, dann macht jetzt halt mal was anderes, und Mitleid irgendwie auch, weil das so ein bisschen, ja, also weiß ich nicht, es ist halt so ein bisschen bemitleidenswert, dass diese kreativen Menschen ihre eigenen Legacy seit halt jetzt längeren Zeit hinterherrennen, als sie mit dieser Legacy damals verbracht haben, und da nie auch nur was Gutes bei rauskam. Das wäre aber nochmal, also da wäre ich ja schon voll okay mit. Ich liebe ja Burnout Paradise und ich mag auch sehr, sehr gerne die vorherigen Burnouts, und du kannst mich da sehr, sehr gut ansprechen mit etwas, was einfach nur solide ist und cool, ohne die Produktionswerte, aber immer noch cool halt. Aber es ist es nicht. Es wirkt so, als ob das von Leuten kommt, gerade Recreation, die nur das davon gelesen haben und es und Trailer gesehen haben und Footage gesehen haben von Burnout, aber überhaupt gar kein Verständnis dafür haben, warum das spielmechanisch funktioniert. Und das ist halt wirklich mysteriös, aber davon ausgehend, dass diese wirklichen kreativen Köpfe daran arbeiten und dass sie jetzt das jetzt nochmal sagen, nur jetzt in der Stadt. Ja, also ich probiere es natürlich aus und ich werde dann absolut begeistert hier Crow essen und euch allen davon erzählen, meinen Hut fressen, aber ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn es jetzt beim 100. Versuch plötzlich klappen sollte mit noch weniger Geld und noch weniger Mitarbeitenden.
Ja, ob dieser Fokus, den sie dort anpreisen, den sie jetzt stärker betonen, ob der dann hilft, das ist halt die Frage. Bisher waren die Spiele immer so im 60er-Bereich, haben höchstens mal in den 50er-Bereich gekratzt, und sowas wie Dangerous Golf war am Anfang auch mal im 70er-Bereich gekratzt, und Dangerous Golf war im 50er-Bereich so rum. Und Dangerous Golf war am Anfang ja auch dieses Ding von, naja, okay, sie machen halt schon was anderes, ne? Also sie verbinden das, was Burnout ist, mit Golfen, was ja eigentlich ein cooler Ansatz ist, war dann halt einfach nicht so tolles Spiel. Aber danach haben sie dann halt viel mehr versucht, mit Danger Zone und Dangerous Driving und dann Recreation in die Burnout-Richtung zu gehen.
Ich denke halt, dass es das eine seltsame Aussage von denen ist, dass das halt fokussierter ist, weil es ist ja immer noch ein Open-World-Spiel. Und ganz ehrlich, das ist jetzt kleiner, ja, aber eine Stadt zu bauen, eine kleinere Stadt, ist in meinen Augen sehr viel aufwendiger als das, was die mit Recreation 1 gemacht haben, nämlich gigantische leere Grasfelder mit scheinbar random durchzogenen Straßen, die keinerlei irgendwie Identifikationsmerkmale hatten oder so. Ich finde, eine fokussierte Version davon wäre, hier ist ein Spiel mit einem Dutzend abgesteckten Strecken, wie halt die früheren Burnouts, was sie ja dann mit den alten Spielen schon gemacht haben. Aber das wäre das, was ich mir runter vorstellen würde, wenn du sagst, fokussiert und halt nicht so groß und kleiner, weil nichts davon wirkt auf mich jetzt kleiner. Ja, es ist eine kleinere Welt laut denen, aber es klingt für mich so, als ob diese Welt sehr viel aufwendiger ist zu befüllen, wenn es eine komplette Stadt sein soll, die einigermaßen überzeugend und nachvollziehbar wirkt und dann auch spaßig zu befahren ist, im Vergleich zu dieser leeren Multiplayer-Map, die das vorherige Spiel war.
Ja, ist interessant, weil ja auch Burnout Paradise hatte ja seine Stadt und so ein ganz bisschen Umgebung, oder zumindest ein bisschen etwas, das nicht so ganz nach Innenstadt wirkte.
Ja, ja.
Aber ist ja auch eigentlich aus heutigem Maßstab eher kompakt. Also heutige Open Worlds sind ja riesig und das war ja damals einfach noch nicht so. Deswegen frage ich mich, wo es da landen soll, weißt du, in der Größe im Vergleich zu diesen etwas älteren Open-World-Städten, die wir da noch hatten, weiß ich eigentlich nicht.
Ja.
Mal gucken, werden wir dann demnächst irgendwann herausfinden. Wir kommen als nächstes zu, Überraschung, diversen Entlassungen, die es wieder gab. Unter anderem bei Assassin's Creed Black Flag Resync, das sich in seiner ersten Woche 3 Millionen Mal verkauft hat. Also ein Erfolg momentan für Ubisoft. Und was folgt zu einem Erfolg? Richtig, Entlassungen. Denn jetzt direkt zum Release wurden ganz viele Leute, also über 50 Leute, bei Ubisoft Barcelona gekündigt, die halt an dem Spiel mitgewirkt haben und davor auch unter anderem an Rainbow Six Siege mitgewirkt haben. Und im Zuge dessen gab es dann jetzt auch einen 3-tägigen Streik, an dem über 90 Leute teilgenommen haben, der mitorganisiert wurde von der CSVI, der spanischen oder einer spanischen Gewerkschaft für Videospielmitarbeitende. Das CSVI steht für Coordinadora Sindical del Videojuego. Sicherlich nicht richtig ausgesprochen, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Und sie verlangen einerseits eine Reduzierung der entlassenen Belegschaft und bessere Abfindungen für die, die entlassen wurden, und vor allem auch eine Versicherung, dass keine weiteren Entlassungen stattfinden werden, kurz- und mittelfristig. Ubisoft Barcelona waren bei dem Spiel speziell zuständig, unter anderem für die Unterwassermechaniken, diverse der Biome unter Wasser, für die verschiedene Schiffsquests und Verträge, Bosse und noch mehr, an dem sie dort mitgearbeitet haben. Und bereits im Juni wurde Ubisoft Belgrad geschlossen, die ebenfalls an Assassin's Creed Black Flag Resynced mitgearbeitet haben. Und da sind ungefähr 100 Leute betroffen gewesen. Die haben davor dann noch an sowas wie Ghost Recon Breakpoint, Wildlands, The Crew 2 und Rainbow Six mitgearbeitet. Und das war im Zuge dieser Kostenreduzierungsmaßnahmen bei Ubisoft. Da hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber berichtet, aber speziell jetzt nicht über Ubisoft Belgrad. Parallel wurde da auch Ubisoft Winnipeg geschlossen. Das waren 85 Leute, die dann dort entlassen wurden. Die waren aber nicht an Assassin's Creed Black Flag hier beteiligt. Insgesamt waren es 15 Studios von Ubisoft, die an Black Flag mitgearbeitet haben. Und Ubisoft Singapur war da das führende Studio in der Entwicklung. Und das ist wieder so ein Fall von, ne, großer Verkaufserfolg, und ein Teil der Leute, die dann daran mitgearbeitet haben, können das feiern mit der Jobsuche.
Sicherlich eine der Sachen, wo Ubisoft eigentlich die schon gerne vor 2 Jahren gekündigt hätte oder vor einem Jahr im Zuge ihrer seit Jahren andauernden Kündigungswelle, um sich halt zu verkleinern, aber dann halt nicht gemacht, weil sie natürlich Black Flag erst beenden wollten mit denen, also so lange noch genutzt, wie sie es halt für den aktuellen Release mussten, und sobald er dann erledigt ist, rausgeworfen. Völlig unabhängig von Erfolgen. Das ist wie immer, nicht wie immer, das ist aber wie so häufig eine der zentralen Sachen, die ich immer wieder betonen möchte, wo ich glaube, dass es sich lohnt, da einen kleinen Fokus immer drauf zu legen, unabhängig von Erfolg. Das ist eine Entscheidung, die getätigt wurde vor dem Release des Spiels. So war es ja zum Beispiel auch bei It, wo wir gleich nochmal zu kommen, ne? Die wurden auch am Tag vor oder am Tag des Releases des DLCs zur Hälfte gekündigt ungefähr, und ist es hier auch wieder so. Das Spiel ist erfolgreich oder nicht erfolgreich, das hat absolut gar nichts auszusagen darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass die Leute ihren Job erhalten.
Genau. Wir kommen zu einem Spiel, das laut Publisher tatsächlich nicht erfolgreich ist, nämlich zu Zaum und Zero Parades for Dead Spies. Da haben wir in ein paar der letzten Podcasts ja deine Eindrücke eingeholt, weil du hast das ja durchgespielt und warst sehr positiv angetan vom Spiel selbst. Es blieb aber wohl bei Zaum hinter den Erwartungen zurück, aufgrund der kommerziellen Performance. Und eben den nicht erfüllten Erwartungen haben sie jetzt gesagt, das sei dann nicht genug, um ein Studio dieser Größe zu finanzieren, und haben 32 Leute so aus jeden Abteilungen entlassen. Und zuletzt waren sie rund 100 Leute, haben also so ungefähr ein Drittel ihrer Belegschaft dann verloren im Zuge dieser Entlassung. Und arbeiten da aber auch zusammen mit der Zaum Workers Alliance, also einer Gewerkschaft. 2024 gab es bereits mal Entlassungen. Da wurden schon mal 24 Leute entlassen bei Zaum nach dem Canceln von einem Disco Elysium Spin-Off. Und generell gab es ja eine viel Bewegung, nennen wir es mal, bei dem Studio rund um die Anschuldigung einerseits von dem ehemaligen Disco Elysium Game Director Robert Kurwitz und dem Art Director Alexander Rostov gegenüber dem Management und der Art und Weise, wie Studio und IP ihren Aussagen nach illegal an sich gerissen wurden. Und dann haben die wiederum Kurwitz beschuldigt, ob toxischem Verhalten. Haben wir alles schon mal aufgerollt und drüber geredet in verschiedensten Podcasts. Zuletzt unter anderem in Folge 499 einmal auch drüber gesprochen, unter anderem auch über die verschiedenen neuen Studios, die dann daraus entstanden sind, darunter ja auch eins von Robert Kurwitz. Und ja, das ist jetzt halt der nächste Schritt in der Historie von Saum, dass Zero Parade scheinbar nicht erfolgreich war und dementsprechend jetzt 32 Leute dort ihren Job verlieren.
Da bin ich ehrlich gesagt nicht überrascht von der Nachricht. Die habe ich so ein bisschen befürchtet, dass sie kommt, weil es mir offensichtlich erschien, dass da sehr große Investition getätigt wurde. Einfach, wenn du dir halt die Credits angeguckt hast, ne? Weil ich weiß noch, dass ich bei den Credits ziemlich überrascht davon war, wie lang die waren. Du hast ja gesagt, dass es 100 Leute ist die offizielle Aussage. Ich hatte nämlich nicht nochmal nachgezählt.
Ja, genau, vorher waren es so ungefähr 100 Leute bei Saum.
Ja, weil in den Credits sind sogar nochmal eine ganze Menge mehr, aber das sind dann ja auch Doppelungen und da sind auch additional Leute und sowas. Ich war jedenfalls sehr überrascht, nicht sehr überrascht davon, aber ich hatte nicht so inhärent sofort damit gerechnet, dass das ein so großes Team sei. Ganz, ganz viele Leute, die ja auch dann extra hierfür eingestellt wurden, die dann vorher, wie ich ja bei der Besprechung von Zero Parades erwähnte, an dem Mobile Port auch von Disco Elysium, was ja wirklich ein kleines eigenes Spiel ist, quasi so ein bisschen ihren Testrun hatten und daran gearbeitet haben. Das Spiel war ja einfach wirklich kein großer Erfolg. Man kann das anhand der Steam-Review-Zahlen ja so ein bisschen als Indikator benutzen. Nicht super, super mies, es hatte 1.500 englische Reviews knapp und das ist schon okay, aber halt, das ist dann übrigens 2.500 insgesamt, wenn du alle Sprachen inkludierst. Das ist schon okay, aber das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen, aber halt nicht, wenn du ein Studio bist, welches von AA so sich langsam auch Richtung einem wirklichen AAA-Studio mit Support-Studios bewegt, ne? Also wir reden gerade erneut über id Software und das ist ein Studio, welches erst während der Entwicklung von der Doom-Trilogie von so knapp über 150 Leuten zu knapp über 250 Leuten, von dem, was ich ja recherchieren konnte, gewachsen ist. Das heißt, wenn die hier über 100 Leute schon waren, gar nicht so weit davon weg. Und da ist dann, glaube ich, offensichtlich, dass Zero Parade sich nicht so verkauft hat, wie das sein musste. Erneut bin ich da auch ganz groß der Meinung, dass der 40-Euro-Preis da nicht unwesentlich mit zu tun hat. Das halte ich einfach für kein gutes Geschäftsgebaren. Ich glaube, es ist absolut wert, wenn ich einfach nur über das Spiel und das Geld, was es für mich wert ist, spreche. Ich glaube aber, dass sehr viele Leute davon abgeschreckt werden in der heutigen Konkurrenzsituation, in der sie sich da befinden. Deswegen würde ich da, glaube ich, mal drauf schielen, das mindestens um 10 Euro runterzusetzen und bin wie immer sehr traurig für all die kreativen Leute, die hier, wie ich wirklich betonen möchte, nochmal, finde ich, ja phänomenale Arbeit geleistet haben. Ich bin da mit großer Skepsis erstmal rangegangen und die Skepsis wurde über 30 bis 40 Stunden lang fortwährend immer weniger und allein durch die Qualität des Spieles immer weiter zur Seite geschoben, bis ich am Ende ja wirklich begeistert war. Und das ist ein Spiel, welches immer besser wird, von ganz okay mit vielen Problemen zu wirklich, wirklich, wirklich toll am Ende. Deswegen nutze ich das stattdessen nochmal als Chance, einfach auf einer ganz persönlichen Ebene das Spiel zu empfehlen, als tolles Spiel für alle die Leute, die auf diese Art stehen. Und da wirklich meine Traurigkeit zu bekunden, dass dieses Team, das dafür verantwortlich ist, dann so nicht nochmal ein Spiel machen kann, weil ja ein wesentlicher Teil des Studios verlassen musste. Es damit aber auch immer noch eine echt ganz ordentliche Größe hat, ne? Wenn, dann müssten es ja immer noch so knapp 60, 70 Leute sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
Ja, ja, so ungefähr. Ja. Also
ist nicht wenig nicht für die Spiele, die sie machen.
Genau, das, also wir wissen jetzt nicht so ganz genau, wie dann das in die zukünftige Spieleentwicklung reingeht. Ich frage mich auch, wie viel die ganze Geschichte von Saum und Disco Elysium ihren Einfluss hat auf die kommerzielle Performance von Zero Parades, weil gerade bei den Trailern und so hatte ich schon das Gefühl, dass es da viele Reaktionen gab, wo Leute gesagt haben, dieses von den Leuten, die euch Disco Elysium gebracht haben, da haben viele Leute sehr, da hat sie ihn sauer aufgestoßen und das haben sie dann auch dem kundgetan, als sie Zero Parades angekündigt haben, weil das scheinbar vielen Leuten ja auch bewusst ist. Ich frage mich dann nur, wie viel hat das wirklich Einfluss auf so eine kommerzielle Performance, das weiß ich dann einfach nicht. Oder wie viel ist es einfach, dass der Bedarf an diesem Spiel nicht so groß war oder das Marketing war nicht groß genug, das kann ja alle möglichen Folgen haben.
Ich habe schon das Gefühl, dass das echt so eine spezifische Situation war, dass das so ein Non-Starter war für viele Leute, inklusive mir. Ich habe dann halt einen Review-Code bekommen und das deswegen ausprobiert, aber halt mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte ist das ja bei Disco Elysium, also sehr, sehr viele Leute, die da richtig drin stecken, werden da, glaube ich, per se kein Interesse dran gehabt haben, weil der Eindruck halt ist, dass das halt ne, von diesem Führungsebene umgesetzt wird, wo das dann halt nichts wirklich sein kann, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und ich bin ja auch immer noch, also ich finde, es ist eine absolut einfache und offensichtliche Meinung zu haben, dass man sich so, egal was da sonst passiert, wünscht, dass doch zumindest die kreativen Köpfe, die an der Welt von Disco Elysium und dem Buch da drumherum viele Jahre ihres Lebens gearbeitet haben, dass die ihr kreatives Werk und die Rechte daran zu arbeiten wieder zurückbekommen, unabhängig von irgendwelchen anderen Geldern oder sonst irgendwas und wer was wie gemacht hat, ist das so eine ganz simple Wahrheit, finde ich. Aber das steht für mich alles so nebeneinander. Aber ich verstehe sehr, sehr gut, dass die Superfans, wenn du ein Superfan bist in Disco Elysium und damit Nummer 1 interessiert wärst, also der Nummer 1 Interessent wärst für dieses Spiel, dass du genau die Person bist, die das deswegen gar nicht erst spielt, weil du halt weißt oder zumindest ein Gefühl hast, dass das nicht so mit rechten Dingen zuging. Und dann hast du halt plötzlich die Leute, für die du das Spiel ja eigentlich machst, weil es so identisch aussieht und wirkt zu Disco Elysium, genau die sprichst du dann nicht mehr an. Und ich glaube, das ist hier der große Fehler gewesen. Weil das war dann der Fehler, dass es nicht anders aussah, dass sie keine anderen Leute damit angesprochen haben, weil sie genau die eine Gruppe von Leuten nur angesprochen haben, die am wahrscheinlichsten darüber Bescheid wissen, was da passiert ist und die am wahrscheinlichsten grundsätzlich keinen Bock haben, euch zu unterstützen. Das halte ich hier für den größten Fehler. Erneut sehr, sehr wenig, was mit dem Spiel zu tun hat, glaube ich.
Ja, halte ich auch durchaus für gut möglich in dem Fall. Nun gut, wir kommen zu weiteren Entlassungen, über die wir allerdings schon geredet haben, nämlich in den letzten Wochen bei id Software. Zum einen hat ja Robin letzte Woche einmal nach ausführlicher Recherche festgestellt, dass das mit den Zahlen der Leuten, die noch bei id Software bleiben, nicht so richtig stimmen kann, weil es da ja auch diese Aussage gab von Hugo Martin, der meinte, ne, die Berichte, dass wir komplett gegattet wurden und nur noch 50 Leute sind, stimmt nicht und wir sind so viele wie damals bei Doom 2016. Und das wiederum war ja im Widerspruch mit dem, was so berichtet wurde, wo Leute gesagt haben, das waren irgendwie vorher 185 und wenn dann die Hälfte weg sind, dann können es ja nicht mehr so viele sein, die dann da noch übrig sind. Und da hattest du dann wiederum mal geguckt, okay, wie viele sind es denn aber dann tatsächlich und bist auf andere Zahlen gekommen und hast ja auch nochmal nachgefragt bei Software und bei dem Nathan Grayson war es, ne?
Es war bei Nathan Grayson, aber nicht bei id Software, sondern bei der CWA, der Gewerkschaft, um die es hier auch
geht. Ach, bei der Gewerkschaft war es.
Genau, ja. Die 135 Leute vertritt, weil die so scheint, als ob das halt, es scheint nicht so, sondern weil es entweder von eben Nathan Grayson, dem Reporter, oder von denen kommen muss, diese Zahl von 185, die wir mal gehört haben und ich das gerne wissen wollte, woher die kommt. Aber da habe ich leider auch bei Nachfrage bisher keine Antworten erhalten.
Genau, das ist nämlich das eine. Zum einen haben wir da keine Antworten. Eine Aussage über die Zahl der Entwickler, die wir haben, auf die man sich berufen kann, gerade zu der Zeit von Doom 2016, ne, kam von Garrett Young, dem General Manager damals bei id Software, der in einer Rede als Teil der Game Changer Speaker Series 2016 gesagt hat, dass zu der Zeit ungefähr 200 Devs in the building waren bei ihnen, also 200 Leute, dann kann man daraus schließen, aus dieser Formulierung dort gearbeitet haben. Und das wäre ja dann ungefähr die Leute, die dann heute auch noch dort wären. Und wir wussten halt, dass das dann sehr stark gewachsen ist. Was es jetzt aber gab, ist ein Artikel bei Game Developer, wo sie sich auf Interviews beziehen mit anonymen Quellen bei id Software, die sich enttäuscht gezeigt haben, ob der Aussage von Hugo Martin zu einerseits diesem Backlash, den es da gab, aber auch zu der Art und Weise, wie dort beschwichtigt wurde, wo nicht unbedingt der Aussage widersprochen wird, dass jetzt so viele Leute da sind wie bei Doom 2016, aber eben der quasi Intention der Aussage vielleicht so ein bisschen. Ich zitiere da einmal, ich habe das mal grob ins Deutsche übersetzt, wo einer der anonymen Entwickler sagt, ich stimme Hugos Statement nicht zu. Viele von denen, die entlassen wurden, waren verärgert von Hugos Aussagen und es wirkte so, als ob ihr Beitrag am Erfolg der Spiele als bedeutungslos angesehen wurde, weil das ja, nehme ich mal an, Teil dieser Beschwichtigung ist von wegen, nee, wir sind jetzt so viele wie bei Doom 2016, id Tech oder id Software ist alive and well und sowas, dass das halt so wirkt wie, naja, okay, waren die jetzt nicht so wichtig, die Leute, die dort gegangen sind. Und da wird halt erneut betont, einerseits auch, was für ein Desaster damals Doom 4 war, bevor es dann zu Doom 2016 wurde und wie viel Crunch das verlangte und dass die Leute, die damals mitgecrunched haben, teilweise halt Schlüsselleute waren, die dann jetzt entlassen wurden und eben nicht mehr bei id Software sind und dass das eben doch größere Auswirkungen auf die Spieleentwicklung haben könnte. Und ja, da gibt es also so ein bisschen Gegenwind auf dieser Seite.
Ich finde, das ist eine ganz ärgerliche Situation, in der man sich hier befindet, weil wir quasi über, also hier reden Kreative und Kreative miteinander, weil Hugo Martin ist der jetzige Co-Studio-Lead von id, also der ist gemeinsam mit Marty Stratton, heißt er ja, glaube ich, ne? Genau, Chef davon, aber das ist was ganz, finde ich, Beeindruckendes, was der gemacht hat, weil der ist jetzt während der Entwicklung von Doom Dark Ages Studio Lead geworden, weil der sich wirklich von Concept Artist Rolle an hochgearbeitet hat, über mehr als ein Jahrzehnt verteilt. Der war halt Concept Artist in der frühen Zeit. Der hat, ich glaube, sein erster Credit ist bei Jack X und hat als Freelancer gearbeitet und hat auch an Pacific Rim mitgearbeitet im Film, also auch ein bisschen medienübergreifend und wurde dann während der Entwicklung, basierend auf seiner Arbeit, während der Entwicklung von Doom, ne, wo ja in den Interviews bei Game Developer, die du hier gerade zitierst, auch darauf eingegangen wird, dass das ja so eine lange Entwicklungszeit hatte, das 2016er Doom samt einem Reboot. Es gibt ja Footage von Doom 4, das mal sehr, sehr anders aussah. Und das halt bei diesem Wechsel dann der Richtung und dem Reboot wurde dann halt Hugo Martin angestellt als Creative Director des Spieles von Doom, wo er eine spezifische Führungsrolle hatte, ohne jetzt eine allgemeine Führungsrolle einzunehmen. Wurde dann befördert, und das ist nicht die einzigen Rollen, er war zum Beispiel auch Writer, aber er wurde dann auch befördert für Eternal und war dann halt Game Director und dann während der Entwicklung von Dark Ages, wo er auch Game Director war, wurde er dann sogar zum Studio Lead befördert, gemeinsam eben mit dem vorherigen Studio Lead von Marty Stratton, der ebenfalls, der aber aus der Producer, so der Business-Rolle kam, aber der ebenfalls sehr, sehr lange gearbeitet hat. Und der hat ja nicht die Kündigung entschieden, ne? Das ist ja eine der wichtigen Sachen hier. Das ist ja eine Microsoft-Sache. Wir wissen ja von vielen Interviews, auch von Bethesda und so etwas, und wir wissen auch von einer nicht genannten Führungsperson von id, dass da ja eine Aussage getätigt wurde in einem Report zu einem Journalisten, dass man so schockiert war über diese Zahlen, dass man über Unabhängigkeit gerne gesprochen hätte mit Microsoft, wenn man das gewusst hätte vorher, wusste man aber nicht. Und damit man über Unabhängigkeit mit Microsoft sprechen könnte als Möglichkeit, muss man wirklich eine der Führungspersonen sein. Wir wissen ja auch bei Elder Scrolls Online, also bei ZeniMax, ist ein sehr guter Vergleich. Da habe ich leider gerade nicht den Namen parat. Ich weiß nicht, ob du den noch weißt. Der alte, bis letztem Jahr, der Studiopräsident von ZeniMax Online, der an dem Project Blackbird gearbeitet hat und bei Elder Scrolls Online vorher auch jahrelang Director war, sehr Community-faced auch und sehr beliebt und so etwas. Und der war auch Studiopräsident, eine sehr ähnliche Situation zu Hugo Martin jetzt. Der hat ja das Studio dann ebenfalls verlassen nach diesen Kündigungen, weil sein Team so auseinandergenommen wurde, weil sein Spiel gecancelt wurde und weil er halt gesagt hat, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Der hatte da also auch keinen Einfluss drauf. Weißt du den Namen zufällig?
Nee, ich weiß den jetzt auch nicht.
Ja, ich leider auch nicht mehr genau. Haben wir aber ausführlich damals drüber gesprochen. Und jetzt sind wir halt in der Situation, wo diese Person, die ich nicht als einer der Microsoft-Executives sehe, die irgendwo eine Tabelle sehen, Namen und dann durchstreichen, sondern im Gegenteil ist das die Person, die aus der Entwicklerriege kommt, sich da befindet, dann halt einfach wegen meiner Meinung nach zu Recht sehr, sehr guten Leistungen befördert wurde und der ja zentral daran beteiligt war, dieses Studio dahin aufzubauen, wo es dann jetzt war, wo es dann wieder um die Hälfte eingestrichen wurde, wo dann diese gesamte Studioentwicklung, die er ja zentral mitgeformt haben muss, wieder zunichte gemacht wurde, was er sicherlich nicht richtig geil findet selber, dass jetzt quasi das die beiden Parteien sind, finde ich sehr ärgerlich. Und da reiben sich alle wirklich Verantwortlichen an dieser absurden, bescheuerten Situation, glaube ich, die Hände, dass das ist. Weil ich finde, hier kann ich alle Seiten verstehen und würde mir wünschen, dass man diese Diskussion deswegen verlagert, weil alles, ich verstehe natürlich alle EntwicklerInnen, die ihren Job verlieren und die gerne den bedingungslosen Support sich wünschen. Ich verstehe aber auch sehr, sehr gut, wenn ein Studio Director sagt, dass die Zahlen, die ihr gerade habt, über den Stand unseres Studios, die stimmen nicht. Weil das ist ja wirklich, das will ich betonen, das ist das, was er gesagt hat. Er hat nicht gesagt, das ist nicht so schlimm. Er hat nicht gesagt, die sind nicht nützlich gewesen oder es sind eher Leute, die sowieso nur das gemacht haben, bla 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 bla. Das sind natürlich alles Sachen, die man dann daraus ziehen kann, dass es ein fehlender Support ist. Aber ich verstehe sehr, sehr gut, dass wenn, weil so ging es mir ja auch. Ich war da ja auch sehr, sehr frustriert dann von in meiner Recherche, dass überall diese 50er-Zahl oder dass halt diese Zahl von, dass ein Großteil der Leute aus diesem Studio jetzt alle weg sind, dass diese Zahlen halt überall rumschwirren. Und das war das zentrale Ding. Diese Zahl von um die 50 Entwickler, basierend auf den 130 Kündigungen bei 180 Mitarbeitenden, ist wirklich eine der zentralen Aussagen dahinter gewesen. Und ich finde das sehr verständlich und nachvollziehbar. Und ich würde es auch machen, wenn du dann als noch da arbeitende Person sagst, das stimmt nicht. So viele Leute sind wir nicht, wir sind so viele Leute und das ist ungefähr vergleichbar damit. Das finde ich erstmal, da ist überhaupt nichts falsch damit. Ich verstehe aber völlig, dass du als eine der gefeuerten Personen da nicht happy drüber bist, wenn darauf ein Fokus gelegt wird, den er ja aber nicht selber gelegt hat, ne? Dieser Fokus entsteht ja, weil diese Geschichten, diese Zahlen ja in der Welt sind und aufgezwungen werden und wenn du dann halt die Leute, die dann die Streams gucken und halt glauben, dass du hier ein Studio besprichst, was 50 Leute hat und dass du deswegen grundsätzlich nur Blödsinn reden kannst, weil du ja nichts davon umsetzen kannst, worüber du redest, das verstehe ich schon sehr, sehr gut. Deswegen halte ich das für eine sehr frustrierende Situation, wo, finde ich, gerade ein sehr, wo ich glaube, dass der Fokus gerade ein bisschen verloren geht und die Ziele ein bisschen durcheinander geraten, ohne dass ich da irgendeiner Person einen Vorwurf machen würde.
Ja, ich meine, es ist halt automatisch Teil des Marketings in so einem Community-Live-Chat, in dem das ja stattfand. Und gerade wenn du dann halt Sachen korrigieren willst, dann ist das ja richtig. Das halte ich auch für absolut richtig, das zu korrigieren. Aber die, ne, so Aussagen wie "We're the size when we made Doom 2016 and id Tech is very much alive and well." Und so Sachen wie "We're excited to share with you guys more of what we're working on in the future and what is appropriate and approved." Da kann man, glaube ich, einfach Beschwichtigung reinlesen als Teil dieser Aussagen. Und das wiederum kann dann eben verletzend sein für Leute, die da halt entlassen wurden, weil diese anonymen Aussagen von den Leuten, die dann betroffen sind, halt, oder auch nicht mal alle sind da anonym, von den Leuten, die betroffen sind, gehen halt eher in die Richtung von, nee, das sind richtig wichtige Leute weg. Und wir haben da ja beim letzten Mal auch drüber geredet, dieses "There's been reports that we've been nerfed into the ground and gutted and we have 50 people and that's not true." Ist halt so ein Ding, wo ich sagen würde, das eine widerspricht dem anderen nicht. Weil, ja, ihr seid nicht nur 50 Leute, ihr seid mehr, aber ihr wurdet auf jeden Fall nerfed und gutted. Ihr habt die Hälfte eurer Leute verloren.
Like, das ist halt, also dieses "nerfed to the ground" ist halt ein Zitat, was das Teil eines Zitats war, welches darauf auslief und also explizit sagt, dass sie halt keine Spiele mehr entwickeln können, das will ich dazu sagen, ne? Das ist jetzt keine Wortwahl, die er sich selber überlegt hat und sagt, das stimmt nicht, sondern er zitiert quasi etwas, wo jemand sagte, "they have been nerfed to the ground and gutted und es sind nur 50 Leute und sie sind ein Support-Studio." Und dem widerspricht er halt. Was ich erneut ziemlich verständlich finde, weil "nerfed to the ground" wurden sie halt nicht, weil "Nerf to the Ground" heißt für mich das, was es ursprünglich mal heißen sollte, nämlich sie können jetzt keine Spiele mehr entwickeln und sind ein Support-Studio. Das war ja die Aussage, die hinter dieser Aussage stand. Und das ist ja nicht wahr. Ja, aber ich finde,
daran merkt man sehr, das, was du ja auch betonst, wie frustrierend das ist.
Genau.
Weil ich kann das total nachvollziehen, dass man dann sagt, hey, vielleicht hätte man das irgendwie anders und vielleicht auch nicht in so einem Live-Chat, sondern mit
ich finde
vorbereiteten Statement besprechen
soll. Ich finde, das ist eine Art von Reporting, wo ich mir ein bisschen mehr Feingefühl und Kontext wünschen würde von den Leuten, die es reporten. Weil ich habe das Gefühl, das wird in Artikeln, in diesem Artikel konkret wird das halt als Widerspruch dargestellt, ne? Da wurde was gesagt und jetzt haben wir hier anonyme Quellen, die sagen, das stimmt gar nicht. Aber wenn du dann liest, was da steht, wird ja, du sagst es ja, hast das ja am Anfang auch gesagt, ne? Es wird ja gar nicht gesagt, das stimmt nicht, Punkt, sondern das ist es, weswegen mir das nicht gefällt, dass das so gesagt wurde. Ich weiß nicht so, also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen mehr in einem großen Rahmen, so wie wir es gerade versuchen zu tun, gesetzt wird, anstatt einfach zu sagen, hier wurde das gesagt, aber die sagen das. Und dann musst du schon sehr viel Hintergrundwissen haben, um jetzt wirklich zu verstehen, wie wir das gerade versuchen zu formulieren, dass hier es ganz viele Grau-Areas gibt, ja, dass da ja gar nicht den Zahlen widersprochen wird, sondern halt über Gefühle gesprochen wird, die verletzt werden und über fehlende Wertschätzung von einer Führungsperson, die man fühlt, nachdem man seinen Job verloren hat. Ich finde, das Framing ist da ein bisschen nicht ideal. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird sehr ein Thema genutzt, um da sehr drauf zu prügeln, aber nicht so richtig die nötige Ruhe drin zu haben, den nötigen Kontext. Ich glaube, Kontext ist eher das, was ich meine, diesen Kontext drin zu haben. Und dass halt da dann jetzt wir bei den Kreativen angekommen sind, die halt bei diesen Studios arbeiten, deren größtes Verbrechen ist, dass sie nicht gefeuert wurden und dass sie halt eine Führungsperson innehaben, die sie sich halt lange erarbeitet haben. Da habe ich da fühle ich mich überhaupt nicht wohl mit. Da habe ich halt das Gefühl, da wird gerade zu breit geschossen. Und ich weiß nicht so ganz, ob das jetzt als an sich was super Informatives ist. Weil die Information, die ich finde, die in dem Artikel super interessant ist, ist die Aussage, weil das wusste ich zumindest noch nicht und ich habe ja viel Zeit mit der Recherche verbracht, konkret bei jetzt diesem Entwicklerteam. Was ich jetzt nicht wusste, ist, dass zwei Drittel der Leute, die an Doom 2016 arbeiteten, unter diesen Layoffs sind, was ja keine Aussage über eine Gesamtzahl tätigt, ne, sondern nur über die, was jetzt konkret der Brain Drain ist dahinter, ne, diese Institutional Knowledge und so, was wir ja auch immer so ganz toll ankreiden. Und ich finde, das ist eine super interessante Info dazu.
Ja, aber zum Beispiel, das ist ja dann auch so ein Punkt, wenn du dann sagst, wir sind jetzt so viele Leute wie bei Doom 2016, dann suggeriert das ja auch so ein bisschen, okay, die Leute, die Doom 2016 gemacht haben, sind noch da. Und dem ist ja dann einfach nicht so, weil dann die Leute entlassen wurden. Deswegen finde ich dieses Statement durchaus kritisierenswert von Hugo Martin, bin aber auch der Meinung, man muss jetzt nicht ihm das Fadenkreuz auf die Stirn zeichnen, weil er hat jetzt nicht die Axt fallen lassen, das war Microsoft. Und deswegen finde ich das auch so frustrierend, weil einerseits bin ich natürlich auch so, dass ich sage, ich will ja nicht falsche Zahlen berichten, ich will schon, dass wir uns auf die richtigen Zahlen fokussieren und jetzt nicht behaupten, bei IT sind nur noch 50 Leute, wenn da gar nicht nur noch 50 Leute sind, weil das ist ja Quatsch. Aber parallel will ich auch nicht schönreden oder unter den Teppich kehren, was für ein großen Impact diese Entlassungen dann trotzdem haben, weil so viele Leute trotzdem entlassen wurden, bei id Software im Spezifischen und bei Xbox im Allgemeinen.
Ja.
Weil das, finde ich, ist dann so dieses Ding, ne? Du willst dich auf das Richtige berufen, aber du willst auch nicht unter Wert verkaufen, was für einen Scheiß Microsoft da abzieht.
Richtig. Es wäre sehr ironisch ist nicht das richtige Wort. Ich hätte fast lustig gesagt, auf der Art und Weise, wie man manchmal sagt, das wäre sehr lustig, wenn es auch nicht lustig ist. Aber es wäre sehr absurd, wenn bei den nächsten gleichzahligen Layoffs, also die nächsten 1600 Leute, die andere Hälfte von IT dabei wäre und der ganze Chose völlig umsonst war. Weil das ist ja auch etwas, was man sehr, es gab weitere Reports ja seitdem auch andere anders themenartige über diese Xbox Layoffs. Und eine der Sachen, die da zentral gerade auch berichtet wird, ist, dass bei den Studios große Sorge herrscht, und zwar jetzt nicht nur einfach wegen der Situation an sich, sondern weil nichts kommuniziert wird und weil niemand weiß, so wie jetzt die Zukunft aussieht. Und es ist ja sehr offensichtlich, dass Microsoft einfach selber nicht weiß. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese fehlenden 1600 Kündigungen, die noch ausstehen, dass Microsoft Stand jetzt noch nicht weiß, wer darunter ist und welche Studios darunter sind und dass die das jetzt halt dann gucken noch. Und dass vielleicht ja jetzt, wie in dem Report gesagt wurde von Tom Roran, dass jetzt diese noch übrigen Leute bei It an der Pre-Production für neues Doom sitzen und dass die dann aber auch einfach ihren Job verlieren könnten und dass jetzt einfach dann nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr Arbeit war und Bezahlung war an 150 Fragezeichen plus minus EntwicklerInnen, die komplett dann wieder in den Sand gesetzt war. Das ist bei der Planlosigkeit von Xbox absolut möglich. Jetzt gerade gestern war es, glaube ich, kam halt die News, dass einer der ja bei dem großen Shake-Up erst vor 3 Monaten eingesetzten neuen Executive-Chefs von Xbox, der auch von der Core-AI-Szene kommt, dass der jetzt wieder weg ist. Nach 3 Monaten. Das wurde groß angekündigt, dass das eines der neuen Führungspersönlichkeiten da ist. Und er ist jetzt wieder weg. Und zwar ohne Begründung. Der sagt einfach, ja, ich arbeite jetzt bei dieser AI-Firma. Tschüss. Und keinen Kommentar von Xbox oder sonst irgendwas. Und du denkst dir halt, also, das gibt's doch nicht. Wenn ich jemanden einstelle oder wenn ich eine Führungsperson öffentlich auch als PR ankündige wegen einem großen Reset und 3 Monate später ist der dann wieder weg, dann habe ich doch da grundsätzlich, dann bin ich doch unfähig und scheiße und sollte nicht das machen, was ich mache, weil offensichtlich kann ich es nicht oder noch nicht mal 3 Monate in die Zukunft gucken. Und das sagt mir alles, dass wir in den nächsten 12 Monaten, also dass jedes noch übrige Team immer noch genauso in Gefahr ist, wie es vorher war, egal ob da jetzt Kündigungen gezählt wurden oder nicht. Und das gilt, glaube ich, auch für It.
Ja, das ist ja auch das Bescheuerte an der ganzen Sache, dass dieses Damoklesschwert bei Microsoft einfach nie verschwindet. Weil selbst nach diesen 12 Monaten und diesen 1600 Entlassungen, die dann noch kommen, sind die, ist ja, also
der nächste Juni
nach
kommt.
Den Entlassungen ist vor den Entlassungen bei Microsoft. Genau. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Nun gut, lassen wir das einmal hinter uns an dieser Stelle und gönnen uns eine Erfrischung, lieber Robin, nämlich bei Holy. Wir gehen alle auf holy.de und browsen da einmal durch bei unserem wunderbaren Sponsor und bemerken, oha, Robin, 3 neue Sorten Milchshake sind dort im Angebot, beziehungsweise 3 neue Eiskaffeesorten sind hier ganz neu dabei bei Holy, die ihr euch holen könnt, nämlich Iced Coffee Latte, Iced Hazelnut Coffee und Iced Caramel Coffee könnt ihr euch ab sofort holen, dann natürlich mit Koffein dabei. Der Iced Coffee Latte ist zuckerfrei, die anderen beiden, Hazelnut Coffee und Caramel Coffee, haben ein bisschen Zucker. Und ihr könnt euch diese 3 neuen Sorten holen, wieder für 40 Euro, für 39,99 für 50 Portionen und sogar mit einem gratis Shaker dabei könnt ihr immer noch machen oder natürlich euch diese Probierpackungen holen, das ist auch möglich. Und wenn ihr unseren Code benutzt, Hooked, einfach nur Hooked, dann bekommt ihr 10% Rabatt beim Einkauf. Also einfach Hooked eingeben ganz am Ende und dann spart ihr nochmal 10%. Also geht auf holy.de und holt euch einen Eiskaffee oder halt einen normalen Milkshake oder einen Energy Drink oder einen Hydration Drink. Ihr kennt das alles, da gibt es natürlich auch viel mehr, was ihr euch holen könnt.
Ich mag sehr die Inspiration von Holy an dieser Stelle, denn ich bin jetzt dazu übergegangen, einfach nur, um ein bisschen die Leute mal aufzuwecken und die mal über ihre Umwelt nachdenken zu lassen. Wenn ich einen Cappuccino bestelle, bestelle ich jetzt auch nur noch einen Milkshake mit Koffein und guck mal, ob die Leute es verstehen. Weil das ist ja absolut wahr. Also wenn ich mir einen Cappuccino hier mache, habe ich halt ein bisschen schwarzen Kaffee und dann mache ich da Milch drauf, die ich halt schäume. Das ist ein Milkshake, lieber Tom. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass Kaffee de facto ein Milkshake ist. Und ich habe jetzt dediziert auch immer Eiskaffee getrunken. Das heißt, allein dafür muss ich mich dieser Art und Weise schon bedanken bei Holy. Muss mich traurig darüber bezeichnen, dass ich das bei Ratsherren noch nie mal eingebracht habe, dass ich selber nicht auf diese revolutionäre Idee gekommen bin. Aber es stimmt, Kaffee ist ein Milkshake.
So. Das sind neue Erkenntnisse, die wir hier gewinnen. Ich frage mich, ob das so eine Diskussion ist wie die Sandwich- und Hotdog-Diskussion.
Oh. Ja, und vor allen Dingen, wenn wir dann nach Deutschland gehen, müssen wir ja die Sandwich-Hotdog-Burger-Diskussion machen, weil Sandwich was Unterschiedliches heißt bei uns und in der englischen Sprache. Und da wären sie sehr, sehr verwirrt, wenn sie sehen, was wir Sandwich nennen. Und wir wären noch verwirrter, wenn wir sehen, was sie Sandwiches nennen, wenn man es nicht weiß, dass einfach Chicken-Sandwiches einfach Burger sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn da Holy auch noch relevant wird, ne, da bin ich dann sehr interessiert dran, wie sie das unterbringen. Aber bis dahin bin ich auch erstmal sehr happy mit diesen wunderbaren Sorten. Genau,
Code genau, Hooked. Bis dahin. könnt ihr euch die neuen Eiskaffeesorten holen. Das soll es zu Holy gewesen sein an dieser Stelle. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Titel, der ein Re-Release ist. Allerdings einer, der jetzt nicht das Genre wechselt oder sowas, aber quasi das Format. Wir reden über Moss The Forgotten Relic. Das ist eine Zusammenführung der beiden vorherigen Moss-Spiele. Die wiederum waren VR-exklusiv. Die gab es dann auf verschiedenen Plattformen und darüber haben wir auch berichtet im Zuge unserer PlayStation VR und PlayStation VR 2 Berichterstattung. Und jetzt gibt es eine Version von Moss, namens eben The Forgotten Relic, die ohne VR stattfindet. Und da hast du mal reingeguckt, kommt von Developer Polyarc, wo wir erst vor kurzem auch da leider über Entlassungen berichtet haben. Aber scheinbar ist es ihnen noch möglich, sowas wie Forgotten Relic jetzt zu releasen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie fühlt sich das an, wenn man das VR-Element rausnimmt, wo du ja ursprünglich als so ein Reader, glaube ich, wurdest du bezeichnet. Mhm. Du warst so eine Kreatur mit einer Eulenmaske auf und du hast halt in der Spielwelt selber existiert und konntest dich so runterlehnen und konntest Quill streicheln und hast halt in die Welt reingegriffen, um mit ihr zu interagieren in diesen Diorama-artigen Fantasy-Leveln, durch die du dann halt Quill gesteuert hast. Und du kannst uns jetzt mal sagen, wie das ist, wenn man da eben nicht mehr so richtig selber drin steckt, sondern mit ganz normalem Controller am Fernseher spielt.
Jawohl, ich finde erstmal super cool, dass hier wirklich beide Titel drin sind, dass man dieses komplette Ding hat. Ich glaube, man hätte sehr einfach den Fehler machen können, das aufzusplitten und das ja für den Preis von knapp 20 Euro auf allen Plattformen, die es da sonst gibt. Ne? Also Switch 1, Switch 2, Xbox, PS5 und halt PC. Das ist wirklich extrem fair. Ihr werdet da wahrscheinlich so 12 bis 15 Stunden brauchen, von dem, was ich gelesen habe. Ich habe die beiden Titel selber nicht und noch nicht durchgespielt, möchte das dann aber unbedingt mal nutzen als letzte Motivation, das mal zu tun, weil mir die immer sehr, sehr gut gefallen haben, wenn ich sie gespielt habe. Und ich habe sie
aber
schon mehrere
Stunden
gespielt. Aber die
waren beide kurz. Also man braucht so für alles zusammen vielleicht ein bisschen über 10 Stunden.
Ja, genau. Also wenn je nachdem, wie lange du auch immer wieder in einzelnen Räumen dann mal suchst so Collectibles und so. Aber genau, so 10 bis 12 würde ich auch ungefähr schätzen. Das ist tatsächlich nicht groß anders. Die größte Herausforderung ist ja tatsächlich hier, dass du in Moss mit deinen Bewegungscontrollern, die du in der Hand hast, die ganze Zeit ja auch die Umwelt manipulieren kannst. Also die Umwelt sagt zu viel aus. Es sind spezifisch markierte interaktive Objekte in der Welt. Soll heißen halt irgendeine Kiste, die du schieben oder ziehen kannst, einen vorgegebenen Pfad entlang, ein Tor, welches du öffnen kannst, oder du konntest auch auf Gegner zeigen und dann die Interaktionstaste halten und dann wurden die eingefroren. Und währenddessen hast du ja auf diesen Bewegungscontrollern, wie man das auch früher von der Wii kannte, halt die traditionellen Steuerungsbuttons, wo du dann die Maus mit dem Analogstick gesteuert hast und mit den Face-Buttons dann ausgewählt bist und zugeschlagen hast und konntest das dann halt gleichzeitig machen. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Sie haben diese ganzen Bewegungsoptionen im Kern, so wie man das auch zum Beispiel bei Rayman Legends kannte, halt übertragen auf Controller-Commands. In Rayman Legends ist es noch ein bisschen anders, weil sie da quasi einfach spezifisch automatisch immer auswählten, was ein interaktives Objekt war, auf das man bei dem Gamepad auf der Wii U mit seinem Stylus so zeigen musste. Und hier ist es nicht ganz so, sondern hier ist es so, dass du einen Cursor mit dem rechten Stick steuern kannst. Hast also das, was du vorher mit der Hand gezeigt hast, steuerst du jetzt mit dem rechten Stick. Und es hat dann halt so Magnetismus, ne? Soll heißen, wenn du dann in der Nähe bist von einem Item, das ist jetzt nicht frisselig, das dauert auch nicht lang, sondern der erkennt schon, was du jetzt machen willst. Und das sind ja in der Regel auch keine 500 interaktiven Objekte, wo es ganz kleinteilig wird, sondern das Spiel weiß schon, was du dann machen möchtest ungefähr. Und deswegen bist du dann auch schnell da und kannst dann mit diesem Schalter oder mit dieser Tür oder sonst mit dieser Statue interagieren, ohne dass es anstrengend ist. Du kannst auch deine kleine Maus heilen, indem du auf sie gezeigt hast vorher und halt die Taste gehalten hast. Und das haben sie ganz vereinfacht, indem du jetzt halt nicht mehr zeigen musst, sondern das ist dann automatisiert, wenn du einfach die R2-Taste hältst, dann ploppt auf sofort dieser Cursor halt auf der Maus auf und wenn du dann die Taste hältst, dann wird sie halt geheilt. Also das ist, ohne dass sie super viel daran gemacht haben, dass es jetzt super essentiell sich anders steuert, haben sie das aber einfach ziemlich smooth übertragen. Es ist am ehesten noch, würde ich sagen, in den Buch-Zwischensequenzen so ein bisschen holprig, weil die funktionieren so, dass du ganz, ganz, ganz leicht animierte Bilder hast in einem Buch. Buch, das du durchblätterst, während eine Erzählerin, die übrigens hier auch komplett unter anderem auf Deutsch vertont ist, das wollte ich betonen, das war nämlich zum Launch des Ursprungsspiels, glaube ich, nicht der Fall. Und zwar auch sehr ordentlich und sehr cute, sehr passend zu diesem Bilderbuch-Story vertont, ist eine Sprecherin, die dann auch die ganzen unterschiedlichen Charaktere halt spricht, wie auch in der englischen Version. Und diese Cutscene funktioniert halt so, dass diese Bilder in diesem Buch dargestellt werden und du musst dann halt immer blättern. Wenn dann eine Seite fertig gelesen wurde, dann und das Bild sich zu Ende bewegt hat, dann blätterst du. Was natürlich total offensichtlich und easy und intuitiv war mit dem vorherigen VR-Controller. Jetzt musst du dann halt immer R2 halten und dann den rechten Stick für 2 Sekunden nach links halten, während sie so langsam blättert. Das ist einfach, also das hätte man automatisieren können, meiner Meinung nach, diese Zwischensequenz. Yeah. Das ist aber ja wirklich das Kleinste der kleinen Kritikpunkte. Ansonsten steuert sich das genauso wie im Original. Es ist genauso unglaublich hervorragend animiert. Man erkennt jetzt ein bisschen deutlicher die nicht immer ganz mega scharfen Texturen. Aber Moss war ja bereits früh auf VR und in seinen Re-Releases, das wurde ja nochmal überarbeitet, der erste Teil, als der zweite erschien, auch grafisch, da war das halt immer schon eines der Spiele, welches so optisch zu den Besten gehörte, was man da so bekommen konnte, fand ich. Und deswegen sieht es auch in Nicht-VR, dank dann hoher Bildschirmauflösung, immer noch echt toll aus, auch wenn es jetzt nicht technisch dich wirklich wahnsinnig umhauen wird. Deswegen funktioniert das super. Und ich würde wirklich sagen, falls ihr neugierig da mal drauf geschielt habt, all die Jahre, was ich glaube, was ihr getan habt, wenn ihr kein VR-Headset hattet, ist das etwas, was gerade für den Preis von 20 Euro sich absolut lohnt. Wenn ihr irgendein Interesse an geradlinigen Action-Adventures habt, das sollte man vielleicht dazu sagen, das ist jetzt spielmechanisch nicht die große, die große Revolution oder ist auch selbst ohne eine Revolution zu sein in dem, was es macht, jetzt nicht einzigartig, großartig, aber es ist so super solide in allem und es macht nichts davon schlecht, es ist ab und zu, finde ich, ein bisschen langsam, gerade der Anfang vom ersten Teil zieht sich dann doch ziemlich lange hin, bis man mal so wirklich in dem ersten Dungeon ist und eben die Puzzle mal ein bisschen mehr dich beanspruchen, nicht so automatisiert sind. Das ist so am ehesten das, was mich stört, aber das kann auch daran liegen, dass ich diesen Anfang vom ersten Moss jetzt schon 5 oder 6 Mal gespielt habe. Das ist aber alles super, super solide und finde ich immer noch sehr, sehr empfehlenswert.
Ja, es ist ja auch eine Spielereihe gewesen, bei der der VR-Anteil jetzt nicht essentiell in die Spielmechanik verankert war, weil dieses Reingreifen in die Levels, das lässt sich ja dann scheinbar relativ easy auch so emulieren, wo du natürlich trotzdem einen Teil dieser, sei es Immersion oder Faszination verlierst von, du guckst in diese Welten rein, weil das fand ich schon immer toll, dass du das halt wirklich, dass du da drin gesteckt hast in diesen Welten. Da bist du jetzt natürlich, hast du mehr Distanz zu und auch mehr Distanz zu Quill, aber du sagst ja trotzdem, die Animation und das alles funktioniert ja nach wie vor und du hast ja auch schon den Großteil des Spiels in Moss, auch in VR, einfach ganz normal mit Controller gesteuert, ne? Du steuerst Quill mit dem Stick und hast eine Angreifentaste und eine Kletterntaste und den ganzen Kram. Und das, da musst du ja dann auch nichts ändern, wenn du jetzt die Perspektive so leicht veränderst außerhalb von VR. Und erneut kostet zwischen 17 und 19 Euro auf PC, Switch, beiden Switches, PS5 und der Series.
Ich würde abschließend noch einmal kurz sagen, falls ihr ein VR-Headset habt, würde ich euch immer noch zu der Version raten. Einfach weil, also falls ihr ein neueres habt, ne? Falls ihr so eine Ursprungsversion habt, das alte, irgendein altes Oculus, wo auch die Auflösung dementsprechend mies dann noch ist aus heutiger Perspektive und das war, ist das alles so ein bisschen wonky, dann würde ich auch auf jeden Fall sagen, klar, aber wenn ihr halt irgendwie eine Quest 3 habt oder eine PSVR, wo ihr das gut spielen könnt und das auch gut aussieht, dann ist das, finde ich, immer noch die präferierte Variante, weil es halt einfach ein Immersionsfaktor ist, weil es ein bisschen mehr Spaß macht, diese interaktiven Objekte selber rumzuschieben, anstatt halt eine Taste zu halten. Das sind aber, wie du sagst, jetzt keine unglaublich alles verändernden Dinge. Es ist jetzt nicht ja ein Ego-Spiel, wo du Bogen schießt und so und wo das alles per Bewegungssteuerung funktioniert. Sowas, ganz genau. Das wäre dann nochmal was anderes. Aber das ist dann dadurch etwas Cooleres nochmal in VR, wie ich finde. Aber falls das für euch keine Option ist oder falls ihr einfach auch noch den Komfort sucht, das von der Couch aus spielen zu können, ohne euer VR-Headset das irgendwo verstaubt wieder auspacken und aufladen zu müssen, hey, dann ist das eine absolute Alternative und ihr solltet es auf jeden Fall in der einen oder anderen Form spielen. Das wollte ich nochmal kurz zum Abschluss geben, dass ich auch die VR-Version da immer noch sehr, sehr empfehlenswert finde.
Absolut. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Titel, den wir auch im letzten Livestream gespielt haben, nämlich The Mount, Omen of Cthulhu, ein neues Spiel von Ace Team, und zwar ein Vierspieler-Koop-Titel, den wir im letzten Stream mit Dobsy zusammen gespielt haben und einem Fremden, der uns irgendwann zugewiesen wurde und uns, glaube ich, nicht verstanden hat. Und das war ein lustiger Stream, bei dem ich am Anfang noch dachte, oh, das Spiel wirkt ein bisschen schlicht und da passiert nicht so viel, aber dann sind nach und nach eben immer mehr Sachen passiert, weil du ja hier du hast so ein Schiff als Basis und gehst von da aus auf Missionen, um Schätze zu entdecken auf einer Insel, die halt offensichtlich heimgesucht ist oder heimgesucht wird von irgendeinem Bösen, einer Entität. Da laufen so eine Art Zombies rum und dann irgendwelche Pflanzenwesen und Mutanten. Und das Besondere ist, dass es so eine Art Insanity-Mechanik gibt, wo du befallen sein kannst von irgendwie der Angst oder sonst irgendwas. Und dann siehst du plötzlich andere Sachen als deine Kumpanen bei dir. Und zum Beispiel kann es dir passieren, dass deine Kumpanen so aussehen wie Feinde, was dich dann dazu motivieren kann, die anzugreifen, obwohl sie ja ganz normale Leute sind. Und auch andersrum, die Feinde können aussehen wie deine Kumpanen, was dich dann dazu motivieren kann, sie nicht anzugreifen, obwohl sie gerade auf dich zustürmen und dich attackieren wollen. Und das haben wir da gespielt. Und du hast es vor allem dann auch noch ein bisschen weitergespielt. Also du hast noch mehr Erfahrung gesammelt außerhalb des Streams und kannst uns da jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr sagen über The Mount und ob du das für ein gutes Spiel hältst?
Ich bin tatsächlich überrascht. Ich halte es für ein gutes Spiel. Und da bin ich deshalb überrascht, weil ich einfach Ace Team nicht in irgendeiner Art und Weise mit einem Koop-Online-Game verbunden habe. Und das würde ich schon sagen, das ist das hier. Du kannst das Spiel alleine spielen. Du kriegst dann einen KI-Partner, wenn du es möchtest. Den kannst du übrigens aus- oder anmachen, was ich sehr gut finde, dass man diese Wahl hat. Aber die KI ist jetzt offensichtlich ja nicht super gut, weil es mit Koop in Mind entwickelt wurde. Und das wirkt eher wie so ein: Wir packen das auch rein, damit du es machen kannst. Das Spiel ist aber halt nicht einfach. Ne? Also wir haben, als wir dann im Livestream am Ende gestorben sind, schon gemerkt, wie schnell das dann passieren kann, wenn das Spiel so ein bisschen aus den allerersten Tutorial-Missionen rauskommt. Und wir waren ja immer noch am Anfang. Aber wenn das Spiel dann mal so ein bisschen loslegt und du in so einen Kreislauf kommst von: Ich bin zu lange hier, sodass eine hintergrundlaufendes Zeitlimit aus ist, was nicht dafür sorgt, dass du dann sofort kaputt gehst oder so. Aber das Spiel sagt dann: Der Wald erwacht. Und offensichtlich heißt das halt, dass dann mehr Gegner auf das reagieren, was du tust, dass mehr Halluzinationen entstehen, die Eternal Darkness-mäßig, aber in einem Koop-Kontext bei dir für Verwirrung sorgen. Und dass dann, wenn das passiert und das mal so richtig in Schwung gerät, dass du auch mit drei Leuten dann sehr schnell überrannt werden kannst. Und dass deine kontinuierlich zugrunde gehenden Ressourcen auf so einer Mission dann auch mal schnell nicht mehr so einfach wieder aufzufüllen sind, einfach durchs Erkunden, weil du zu oft dann auf die Gegner triffst. Das heißt, das dann im Kontext von: Ich bin alleine und habe einen mäßig talentierten KI-Kameraden dabei, sorgt dann dafür schon, dass es ein Spiel ist, welches sehr viel Freude bereitete mir in der bisschen Zeit, in der ich es alleine gespielt habe. Allerdings so ein bisschen losgelöst von einem gigantischen Progressionsgedanken. Sondern da war es dann wirklich die Atmosphäre, das unmittelbare Gefühl, durch diesen Wald zu laufen und in die Strände, und dieses Gefühl von: Du bist wirklich hier in der Welt verankert. Ne? Meine Füße stehen auf diesem Boden, meine Hände schwingen diese Axt und meine Hände feuern diesen Bogen oder diese Waffe ab. Das macht nämlich The Mount, finde ich, sehr, sehr, sehr gut, dass das alles ziemlich schwerfällig ist, dass das alles das Gameplay-Feel dir nicht bieten will von typischen Spielen dieser Art, wenn wir über sowas reden wie Lethal Company oder ganz, ganz, ganz viele Spiele in diesem erweiterten Friend-Slop-Genre, dann reden wir in allermeistens über Spiele, die extrem Gameplay-fokussiert sind, die sehr unmittelbar auf alles reagieren, was du tust, spielerisch. Und das ist etwas, was dieses Konzept mit einem sehr anderen Spielgefühl kombiniert. Und das finde ich echt toll. Also da bin ich wirklich überrascht von, wie toll ich das finde. Weil es auch so gut passt in diesem Spiel, dass die Waffen sich dann nicht großartig anfühlen im Sinne von einem Call of Duty. Passt ja. Ne? Du sollst ja hier überfordert sein. Und es passt dann auch dazu, dass diese Waffen dann regelmäßig nicht schießen, weil die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und wenn du halt gerade eine Waffe dabei hast, die halt super viel Schaden macht, wenn sie da trifft, also eine Fernkampfwaffe meine ich in diesem Falle, aber die hat als auch wirklich benannte Schwäche, dass die halt gerne mal missfeiert und du dann halt einem Gegner auf den Kopf zielst, der auf dich zugerannt kommt und dann klickst du und dann geht dann auch der Mechanismus weg und machst so Kling und dann passiert aber nichts und dann musst du wieder das Ding zurückziehen, kurz nachladen und das ist so ein schöner Panikmoment, der sehr gut zu diesem restlichen Spielgefühl passt. Ich würde nur empfehlen, sämtliche Kamera-Effekte auszumachen, soll heißen, die Acceleration der Kamera ist es, glaube ich, wird es konkret benannt. Kannst du, glaube ich, auch tatsächlich in der Konsolenversion machen, weil wenn du standardmäßig dich halt umguckst, ich glaube, das ist mit Analogstick noch deutlich, fühlt sich natürlicher an als mit Maus, wenn du es aber wie ich mit der Maus steuerst und dann nach rechts guckst und das zieht dann so nach. Das dauert wirklich eine Weile, bis der da angekommen bist, wo du mit der Maus schon bist. Und dann wackelt es auch ganz doll währenddessen. Das kannst du alles ganz einfach auch ausschalten. Dann fühlte es sich für mich, ohne dass ich auf seine Steuerung geändert habe, nur durch die Präsentation der Ego-Kamera direkt viel besser an. Das ist okay. Das eine, was ich so zentral empfehlen würde.
Ja. Und ansonsten mit der, du hast ja die Progression erwähnt, ist das etwas, wo du dich jetzt noch motiviert fühlst, weiterzuspielen?
Die Progression ist tatsächlich hier kein großer motivierender Faktor. Das muss man wirklich wissen, weil es kaum so Metaprogression hat. Zumindest auf der Ebene, wie wir es sonst normalerweise verstehen. Weil das Spiel nicht so funktioniert, dass du die ganze Zeit halt deine Ausrüstung verbesserst und neue Ausrüstung freischaltest und die dann irgendwo hinpackst und die dann wieder benutzt und dann darauf aufbauend agierst, sondern es ist so, dass das Spiel dir vorgibt für die Mission, was du da mitnimmst. Das heißt, wenn du dann super viel irgendwie Equipment freischalten würdest, würde es dir eh nichts bringen, weil du halt vorgegebene Sachen nur mitnehmen kannst. Und da wollen sie dann halt auch, dass du als Koop-Team dann halt aufteilst, ne? Der eine, genau wie wir das auch im Livestream gemacht haben, du kriegst jetzt vielleicht den Helm, weil du im Nahkampf unterwegs bist, aber ich bleibe eher zurück und hab dann den Bogen oder ein Gewehr oder so etwas. Das
aber man hat ja
cool.
Ressourcen, mit denen man einerseits Sachen upgraden kann und zum anderen sich auch neue Sachen kaufen kann für die Mission dann. Aber die sind dann immer nur missionsgebunden, oder?
So scheint es mir tatsächlich zu sein. Von dem, wie ich das jetzt verstehe, auch nochmal spielen, ist es so, dass diese Sachen, die du dir hier kaufst für die Währung, die du sammelst pro Mission, für die nächste Mission gelten. Also, dass du dann eben eine der Waffen, die du bekommst im Zuge dieser Mission auf vorgegebener Ebene, dass du die nehmen kannst, dann zum Amboss laufen kannst und dann für diese Mission das zu einer besseren Version ihrer selbst machen kannst oder auch zu einem anderen guten Gewehr werden lassen kannst. Du schaltest halt Messer frei, ne? Du hast ja so einen Schrank dafür auch und du hast auch einen Schrank für die Gewehre, aber da habe ich noch nichts drin. Also ich konnte da noch nichts freischalten und habe auch beim Googlen da nicht so viel drüber gelesen, sondern was ich auch beim Googlen nur gefunden habe, ist halt das besagte Messer, aber das sind dann effektiv nur Skins. Das war nämlich meine Frage, warum ich das gegoogelt habe. Du schaltest halt unterschiedliche so Messer frei, die einfach so eine Basic-Nahkampfwaffe sind, die dann immer dabei hast. Diese unterschiedlichen Messer scheinen aber keine spielmechanischen Unterschiede zu machen, sondern lediglich unterschiedliche Skins zu sein. Okay. Deshalb funktioniert das auf der Meta-Ebene, passiert hier nicht so viel. Du schaltest Story-Sequenzen frei, soll heißen so vorgelesene Tagebucheinträge der vorhergegangenen Expeditionen, die mit so leichten Bildern, die so raus und rein zoomen oder die einfach erscheinen und wieder verschwinden, auch auf ganz leicht auf einer visuellen Ebene was erzählen. Das haltest du halt frei und du schaltest halt den Zugang zu den fortwährend neuen Missionen frei. Ne? Also das ist ja eine ganz zentrale Progression, die dafür sehr, sehr vielen der klassischen Spielen dieses Genres dann abhanden geht. So Roguelikes ist jetzt nicht speziell, aber wenn ich jetzt an Lethal Company denke, ne, dann spiele ich halt die Maps und habe dann meine kleinen Runs und da gibt es dann eine Progression zwischen den Maps, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nach so und so vielen Stunden endlich hierhin gekommen bin, zumindest so wie ich das gespielt habe, sondern du weißt dann schon, welche Maps da sind und die spielst du dann halt immer wieder. Während das hier da dann sehr viel traditioneller so ein Singleplayer-Progression ist, die man aus so einem geskripteten Singleplayer-Game kennt, weil du halt konstant weiter tiefer in diese Insel vordringen möchtest. Das heißt, auch wenn ich jetzt keine Progression im Zuge der gesamten Ausrüstung habe, dass ich halt ein größeres Inventar aufbaue, gibt es natürlich trotzdem eine Item-Progression, weil ich ja immer andere und dann auch mit der Zeit bessere, weil die Missionen schwerer werden, Items für die Mission vorgesetzt bekomme. Und vor allen Dingen, dass diese Missionen halt tatsächlich sich dann ja immer weiter verändern. Ne? Es sind immer weitere andere Locations. Ich habe wirklich ein Endziel. Und das ist, finde ich, eine wirklich motivierende Progression, weil ich hier einfach ein, wie in so einem geschichtlichen Singleplayer-Abenteuer eine Welt dann weiter erkunden darf. Und da hat es dann auch eine, so, da hat es halt auch ein Ende, das habe ich auch natürlich noch nicht selber erlebt, aber gegoogelt. Also du brauchst wohl so um die 50 Stunden, um wirklich am Ende dieses Spieles anzukommen. Okay. Ja, ne, das ist ja das Spannende, das ist natürlich für ein Spiel dieser Art sehr wenig, weil eigentlich ist das Kernkonzept sowas sowas wie Lethal Company, das kannst du halt 500 Stunden spielen. Aber dadurch, dass du ja dann diese Progression auf der Erkundungsebene und auf der Weltenebene hast, hast du hier tatsächlich ein Ending. Und diese 50 Stunden erreicht es dann natürlich nicht, indem du 50 Stunden lang konstant einzigartige neue Level siehst, sondern in diesen 50 Stunden ist ja der Moment, dass du was Neues freischaltest. Am Anfang passierte uns das ja auch regelmäßig. Wenn du ein solches Fort in einem der Level und Aufträge findest, schaltest du dann quasi ein nächstes Areal frei. Aber innerhalb dieser Areale findest du dann halt auch zahlreiche austauschbarere Missionen, die dann auch immer abgesteckt sind. Du gehst immer wieder in dein Hub zurück und dann wählst du eine Mission aus und dann hast du dediziert ein Areal und halt einen Timer, der dir sagt, jetzt kannst du hier rumlaufen und musst wieder zurückkehren danach. Und da machst du dann halt natürlich auch das Gleiche in Orten, wo du vorher schon warst, und sie modifizieren das dann immer wieder. Ne? Es gibt ganz interessante Modifikatoren, wo du mal auch nicht dann deinen Ox-Card, wo du immer deine Schätze, die du findest, und deine Waffen, die du findest, zwischenlagern kannst, das mitkommt. Das gibt's dann mal nicht, sodass du viel mehr Item-Management machen musst. Es gibt so Level, wo dann die Umgebung anders ist, weil sie so giftig wird und auch anders aussieht und ein paar andere neue Challenges hat, und so wird es dann natürlich modifiziert. Also es ist ein ganz interessanter Zwischenschritt zwischen dem, was man typischerweise von so einem Multiplayer-Online-Game kennt und das, was man von so einem Singleplayer-Erkundungsgame kennen würde, und wird daraus, finde ich, zu einem sehr einzigartigen, coolen Ding, das ich echt viel besser finde, als ich da gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da privat Bock drauf hätte, das viel über den ersten Ersteindruck hinaus zu spielen, aber mir juckt es in den Fingern. Ich wollte das heute Morgen tatsächlich direkt anwerfen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich anderes zu tun hatte, aber das ist ein sehr gutes Zeichen für ein Spiel dieser Art für mich.
Würdest du einen Teil der Faszination dann durchaus dem zuordnen, was dich auch an den anderen Ace-Team-Spielen fasziniert, mit Xenoclash und Co., weil die ja zumindest, also auf jeden Fall im optischen Design schon in eine andere Richtung gehen, aber ja auch ganz andere Spiele fahren. Findest du da Sachen wieder?
Tatsächlich kaum. Also das ist eine sehr interessante Frage, weil diese Stärke, diese zentrale Stärke dieses Spiels, nämlich, dass du so in der Welt verankert bist und dass du dich so sehr wie der Charakter in dieser Welt halt fühlst, das ist jetzt eigentlich nichts, was ich Ace Team zugeschrieben hätte. Natürlich ist bei Xenoclash vor allen Dingen, das war das große Ding, du bist ja in der Ego-Perspektive unterwegs und hast Nahkämpfe, was es sofort sehr so impactful macht.
Ja, und so ein Körpergefühl, würde ich sagen.
Und ein Körpergefühl gibt, ja. Körpergefühl ist das, glaube ich, was es sich teilt. Aber dass es spezifisch ein Spiel ist, welches auch so träge dann ist, ne, und sehr einen Realismus innerhalb seines Fantasy-Szenarios versucht zu transportieren. Wenn ich jetzt dann zu Clash, Artifacts of Chaos gehe oder Eternal Cylinder oder Rock of Ages, da ist das ja überhaupt gar nicht der Fall. Das sind extrem Spiele, also die sind sehr spielhafte Spiele, die sehr klar auch diese Spiele sein wollen. Und auch in Xenoclash hast du dann zwar das Körpergefühl, aber du hast da auch sehr klar strukturierte Level, die sehr wie Videospiel-Level wirken, mit Arenen und so, wo sie auch völlig okay mit sind, dass die sich so anfühlen. Deswegen ist das hier so ein, deswegen, aus all diesen Gründen habe ich damit nicht gerechnet, dass das hier so gut funktioniert. Und bin da sehr beeindruckt von, dass sie das geschafft haben. Also das ist so ein großer Schritt im Produktionswert zwischen Artifacts of Chaos, was schon wirklich ein Schritt war für die, und dem jetzt nochmal. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich hoffe, sie profitieren davon tatsächlich oder zumindest existieren weiter. Denn das wurde ja gepublished von Nacon, die gerade ja sehr dabei sind, halt unterzugehen. Und gerade ist es so, dass alle Teams, die von Nacon gekauft wurden und dann ihre Spiele veröffentlichen, prompt geschlossen werden von Nacon oder grundsätzlich so auseinandergenommen werden, dass kaum mehr was von denen übrig ist. Jetzt ist aber zum Glück Ace Team halt keine Firma von Nacon, sondern veröffentlichen das einfach mit denen als Publisher. Das heißt, ich hoffe, dass sie da irgendwie jetzt genug Kohle mitmachen, dass dann sie weiter auch an weiter neuen Spielen arbeiten können, weil Ace Team gibt es jetzt schon seit 1999. Auch wenn sie erst 10 Jahre später ihr erstes Spiel veröffentlicht haben mit Xenoclash, haben die halt lange, ne? Die haben so an Total Conversions und Mods gearbeitet und so, was sehr, sehr cool ist. Und ich finde, das ist ein ganz tolles, einzigartiges Studio, wo ich gerne möchte, dass die für immer weiter Spiele machen können und ihre ganz eigenen Dinge bauen können.
Ja, ich hoffe auch, dass das weiter besteht. Und bisher scheint das ja auch zu funktionieren, was sie da machen. Und bezahlt wurden sie ja für The Mount dann schon, ne, im besten Fall. Also da sind dann hoffentlich auch die nächsten Projekte schon im Kasten. Das werden wir ja dann sehen, wann auch immer wir da mehr erfahren. Finde ich aber schon mal schön, dass das bei dir einen positiven Eindruck hinterlassen hat, nachdem vorher halt die Skepsis da war von, oh, warum machen die denn das? Warum jetzt so ein Multiplayer-Ding? Und dann kann das ja scheinbar doch mehr, als du jetzt befürchtet hattest zumindest.
Würde ich schon sagen, es lohnt sich aber auch schon damit ein bisschen Geduld ranzugehen. Also ich denke tatsächlich, das ist ein sehr guter Deal. Ich finde, für das, was du hier bekommst, wenn ich dann, ne, gerade habe ich auch die Spielzeit genannt, aber auch innerhalb dieser Spielzeit ist es jetzt nicht einfach nur, hier haben wir eine Stunde Content, den du endlos wiederholst drin und das kostet halt 30 Euro, ja, aber zum Launch auf dem PC 24 Euro. Ich finde, das ist echt ein sehr, sehr fairer Preis für das, was man hier bekommt.
Ich würde dann vielleicht nochmal meine PlayStation-Erfahrung dazu sagen. Ich habe es ja auf der PlayStation 5 Pro gespielt, wo es in unsteter 30 FPS Locked Framerate läuft, sich also wirklich nicht so gut und smooth anfühlt, wie es vielleicht sollte, weil so gut sieht es dann auch nicht aus. Und der Server-Browser, dem fehlen Funktionen, irgendwie eine Suchfunktion, dass ich nicht dich plattformübergreifend, weil wir haben ja Cross-Plattform gespielt, was super ist, dass es das gibt, ne? Ich auf der PlayStation, ihr auf dem PC. Aber ich musste halt immer wieder die Serverliste aktualisieren, bis ich deinen Namen gesehen habe, weil ich konnte nicht suchen und ich konnte dich auch nicht plattformübergreifend als Freund hinzufügen. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, na, das sollte aber schon mindestens existieren.
Ja, ja, das ist eigentlich eine Early-Access-Sache. Das kommt alles, haben sie schon gesagt. Ist wohl auch jetzt nicht lange hin. Der erste Patch kam auch schon, wo zum Beispiel die Performance auf dem PC verbessert wurde und auch dieses Ding von 60 FPS auf Konsolen, zumindest auf PS5 Pro, davon würde ich jetzt nur ausgehen, auf der Pro, wurde bereits explizit gesagt, dass das in Arbeit sei. Ob das jetzt heißt, dass sie dann 60 erreichen, das würde ich jetzt erstmal stark anzweifeln. Aber es sollte jetzt schon besser laufen als zu dem Tag, wo du es gespielt hast. Aber genau das meine ich, genau das meine ich aber mit Geduld. Ich glaube immer noch nicht, dass das jetzt da angekommen ist, wo es dann sein wird. Ich glaube schon, dass auch jetzt sein Kaufpreis wirklich wert ist. Ich glaube aber auch, dass ihr wissen müsst, dass das jetzt ein Spiel ist, welches dann in den nächsten, sagen wir mal, 2 bis 4 Wochen dann schon diverse Dinge verbessert, die eigentlich schon in dieser Release-Version drin sein sollten. Ja, ja, und ich finde, vor allen Dingen dieser Server-Browser ist eine der Kernsachen. Ich finde ganz hervorragend, dass es einen Server-Browser hat, dass ich diese Wahlmöglichkeiten habe, zu sehen, wer hat hier was für ein Spiel, wie viele Leute sind da drin, will ich dem joinen. Aber dass es dann halt keine Suchfunktion hat und dass die Freunde-Einladen-Funktion nur auf der Plattform funktioniert, auf der du bist, aber nicht cross-plattform übergreifend, obwohl das Spiel cross-plattform hat und cross-play hat, ist sehr, sehr schade. Wird aber kommen und ich hoffe halt, dass es da nicht 5 Wochen dauert, sondern vielleicht eher nächste Woche soweit ist.
Ja, das wäre zumindest schön, wenn das ein bisschen schneller geht.
Ach, Tom, ich will es kurz, ich hatte es falsch verstanden, ich will es kurz nachtragen. Der Server, du kannst jetzt schon suchen bei den Servern. Du kannst mit dem Freund das einladen und so, ist noch nicht da, falls denn das kommt. Aber ich habe das vorher nicht gesehen, weil ich habe nur das mit dem Passwort gelesen, habe das falsch verstanden. Es gibt tatsächlich bereits in dem veröffentlichten Patch die Note, added server setting to be able to find sessions using a password. Du kannst also eine Session erstellen mit einem Passwort und dann kannst du als Suchender dieses Passwort eingeben, ohne vorher auf die Session zu klicken und solltest die dann finden können. Habe ich jetzt nicht selber ausprobiert, aber das sollte dann so funktionieren.
Das würde schon sehr helfen.
Das würde sehr, sehr helfen. Und hier steht auch, das ist nämlich etwas, was ich gerade angesprochen habe, sie haben für diese Kameraoptionen, wo ich ja gesagt habe, da gibt es eine, die deutlich besser ist, weil es nicht so verzögert ist, haben sie so Pre-Config-Settings gemacht. Das heißt, du kannst jetzt einfach zwischen Standardkamera und Cinematic-Kamera auswählen. Und die Cinematic-Kamera ist das, was es normalerweise hat, mit dieser Verzögerung und so. Das heißt, ihr müsst gar nicht in so einzelne kleine Optionen reingehen. Ihr könntet einfach Standardkamera auswählen statt Cinematic-Kamera. Und das würde ich euch empfehlen. Vielleicht gefällt euch ja auch Cinematic besser. Aber das sind doch 2 Nachtragen. Das sollten wir einmal nochmal nachtragen. Deswegen habe ich das direkt mal, bin ich nochmal reingegrätscht. Sorry.
Wir kommen dann jetzt zu Dench Attack, dass wir beide zumindest angespielt haben. Wir sind beide in der zweiten Welt angekommen, also jetzt noch nicht wahnsinnig viel Zeit reingesteckt. Ich bin auch nicht ganz so sehr dazu gekommen, wie ich vielleicht wollte. Das ist natürlich das Zug-Arcade-Tricks und ansonsten Rail-Fahrspiel, das sich ein bisschen schwer beschreiben
lässt. Ja, die Durchkopplung
ist.
Nicht vergessen, wenn ihr das zitiert, bitte.
Genau.
Bei dieser Genrebeschreibung.
Ne, es werden oft so Sachen erwähnt wie ein Jet Set Radio oder einen Tony Hawk oder so und es ist nichts von dem so richtig, weil du ja wortwörtlich on Rails bist, du bist auf Schienen, du spielst einen kleinen Zugwaggon Und der kann dann aber, wenn er in die Luft springt, Tricks machen. Du hast eine Sprungtaste, du hast eine Bremsentaste, mit der du dich in Kurven reinlehnen kannst, um einen genau richtigen Moment loszulassen, um einen Boost zu bekommen. Und du kannst einen Manual machen, um den Trick-Combo-Counter miteinander zu verbinden zwischen den Sprüngen und den Tricks, die du in der Luft machst. Du hast Rails, auf denen du grinden kannst. Es gibt Wände, an denen du Wall-Riding machen kannst. Alles, wie gesagt, mit einem Zug. Und es sieht super bunt und farbenfroh aus und ist sehr so im Stile von Dreamcast-Sega-Spielen eingefangen und erinnert dann sehr daran. Ist super wild, super wildes Konzept, sah schon in Trailern total toll und energetisch aus und ist es jetzt auch nach dem Anspielen durchaus. Aber auch, muss man durchaus sagen, nicht so einfach. Also steuerungstechnisch musst du dir am Anfang echt viel merken von, okay, wenn das jetzt ist, dann muss ich R2 drücken, um zu springen. Dann muss ich in der Luft noch nach links drücken, um dann wiederum die Lane zu wechseln, damit ich auf einer Schiene lande und nicht auf dem Boden, wodurch dann mein Combo-Counter verloren geht und ich zurückgesetzt werde. Und dann kriege ich am Ende nicht einen guten Score. Und bei mir führt das dazu, dass fast immer der erste Versuch in einer Stage irgendwie nur Bronze oder Silber wird. Aber oft wirklich Bronze. Und dann spiele ich es halt nochmal. Deswegen komme ich auch relativ langsam voran, weil ich dann durchaus auch manchmal motiviert bin, eine Stage nochmal zu spielen, um dann hoffentlich einen besseren Counter hinzubekommen. Aber man kann hier durchaus auch ein bisschen überwältigt sein am Anfang.
Das finde ich voll cool. Ja, so geht es mir ganz genauso. Ich spiele das Spiel deswegen tatsächlich auch sehr unüblicherweise für mich nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich dann weiter versuche, dann hohe Medaillen zu bekommen, sondern ich bin happy. Also für mich ist das Schaffen des Levels bereits der Erfolg, nach dem ich suche. Und ich habe gar nicht für mich die Not, spüre ich, sofort dann das nochmal zu machen, sondern ich habe so eine Freude daran, die neuen Level zu sehen, weil wirklich jedes neue Level irgendwas Neues macht. Nicht immer auf einer spielerischen Ebene, aber immer noch regelmäßig auf einer spielerischen Ebene, aber zumindest auf einer Präsentationsebene ist das wieder was anderes, wo ich jetzt unterwegs bin und dann bringt es gerade in den ersten so 2,5 Stunden auch konstant wirklich neue Arten von Spielsystemen hervor. Yep. Einerseits sind es ne, so Sachen wie dieser Wallrun, ist etwas, was dann erst nach der ersten Welt kommt. Und dann ist es aber auch so, dass selbst wenn es dann keine inhärent neue Mechanik ist, bieten sie dann neuen Kontext für die bestehenden Mechaniken an, wo du dann halt plötzlich ein Rennen hast tatsächlich, das du fährst. Wo ich am Anfang mir gar nicht vorstellen konnte, wie das gehen soll, weil das ja ein Autorunner ist, wo ich eine Linie Jahre Strecke fahre und dann irgendwann am Ziel ankomme. Das heißt, das schließt so ein bisschen eine Rennversion aus, wo ich halt Runden fahre und es schließt natürlich erst recht Erkundung aus. Aber ist ja gar nicht so. Es gibt Level, wo du frei umherfahren kannst und also nicht frei fahren kannst im Sinne von ich gebe Gas und ich fahre rückwärts und lenke jetzt, weil ich eben noch auf Schienen bin, aber du hast halt viele, viele unterschiedliche Pfade auf diesen Schienen, die du entlang jumpen und springen kannst und du hast dann unterschiedliche Areale des Levels, welche du erreichen kannst, genau. Je nachdem, welchen Schildern du folgst und das sind alles
so,
Sachen, Tom.
So Loops, wo du wieder am Anfang zurückkommst, genau. Und dann neu entscheiden kannst.
Wo, also tatsächlich, dadurch hast du einfach eine vollwertige Erkundung, weil du halt dann auch in diesem Level Collectibles liegen hast und selber entscheiden kannst, wann du das Level beendest, wenn du alle Hauptaufgaben erfüllt hast. Und dann kannst du tatsächlich ein Gefühl dafür bekommen, obwohl das alles so schnell ist, wie die Navigation in diesem eigenen Level funktioniert und weißt dann, ich habe hier vorbeifahren, so ein rumschwebendes Collectible gesehen, das will ich noch irgendwie sammeln. Und dann verlierst du natürlich die Chance auf eine goldene Zeitmedaille, die du immer auch bekommen kannst, wenn du möglichst schnell bist. Aber dafür kriegst du halt alle Collectibles. Und damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Und das ist so die große Erfahrung, finde ich, bei Dench Attack. Das fühlt sich alles großartig an, erstmal im Kern. Das ist toll. Dass das aber darüber hinaus so viel mehr ist noch als in Anführungszeichen nur diese sich im Kern toll anfühlende Autorunner Sonic 3D Boost Era Boost Level Spiel, welches im Kern für mich das ist, was ich dann immer von Sonic wollte, ohne das zu wissen. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass ich das haben will, aber ich finde, das ist das mit Abstand beste Sonic-Spiel, was ich je gespielt habe und du könntest da wirklich den Sonic draufploppen und das würde alle Haken setzen bei allem, was ich suchen würde von einem Sonic-Spiel. Ich finde das ganz sensationell.
Ja, man müsste eigentlich nur ein paar Gegner hinzufügen und ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt im Verlauf des Spiels, weil wir sind ja noch am Anfang und das, ja, du siehst
ein bisschen, ne? Die rennen, wenn die Burnout rennen, das sind doch ein bisschen Gegner, oder? Meinst du nicht?
Ja, genau, aber ich würde mir jetzt sowas vorstellen, wie irgendwie mehrere Gegner, die vor dir schweben und dann musst du in Sonic die so anditschen nacheinander.
Das schwarze Schwert schwingen meinst du wohl mit der Beamung.
Oder das Schwert schwingen oder mich in Werwolf verwandeln. Und das...
Werzug, guck mal, auch sofort viel besser als Wehrigel. Ja, Werzug.
Genau, bei Mond wird es zu einem bösen Fell überzogen.
Vielleicht passiert das ja noch.
Wir wissen es noch nicht, soweit haben wir es noch nicht gespielt, aber ich bin noch in dieser Phase von so rausfinden, wie gut es mir gefällt, weil es gefällt mir auf jeden Fall, aber ich bin noch so ein bisschen, bei manchen Sachen noch so ein bisschen am Hadern, weil zum Beispiel, du hast ja in jedem Level auch eine Aufgabenliste und die ist sehr wie in Tony Hawk eine Aufgabenliste. Nun sind ja aber nur manche Level so, dass du wirklich diese Loopings fährst und diesen Erkundungsaspekt hast. Viele sind ja trotzdem linear von A bis Z und dann bist du halt am Ende des Levels angekommen. Und meine Erfahrung ist bisher immer, dass wenn ich Aufgaben davon erledigt habe, ich sie eher versehentlich erledigt habe, ohne das bewusst zu machen und ich dann auch gar nicht weiß, was mit den anderen Sachen gemeint ist, weil ich das gar nicht so wahrnehmen kann, weil du in so einer schnellen Geschwindigkeit hier durchfährst, dass ich jetzt gar nicht weiß, okay, ich sollte hier einen Trick über eine Brücke machen, aber ich weiß gar nicht mehr, welche Brücke das war. Und da muss ich ja dann quasi einen Level mehrfach spielen, um das wirklich erfassen zu können und so richtig zu wissen, okay, wie ist das hier aufgebaut und was genau wollt ihr dann in diesen Aufgaben von mir? Die sind aber natürlich optional, ne? Ich muss das ja nicht machen. Für den Progress kann ich auch einfach so weiterspielen. Und was mir auch schon aufgefallen ist, ist, dass du ja ab einem bestimmten Punkt erklärt bekommst, dass du einen Manual machen kannst, auch wie in sowas wie Tony Hawk, um Kombos miteinander zu verbinden. Und nur ist das hier so, dass du einen Manual einfach nur machst, indem du beim Landen nach vorne oder nach hinten drückst. Und danach musst du nicht mehr balancieren oder sowas, sondern automatisch läuft die Kombo weiter. Und solange du immer daran denkst, nach oben oder unten zu drücken bei der Landung, kannst du die Kombo endlos weiterführen. Was bei mir dann dazu führt, dass es super leicht ist, eine Kombo aufzubauen, eine riesige, weil du ja auch in der Luft mit Analogstick-Eingaben auf dem rechten Analogstick die Tricks machst. Und auch da, du kannst versuchen, die bewusst zu machen. An manchen Stellen, für manche Aufgaben, musst du auch bestimmte Tricks machen. Aber ehrlich gesagt, ich wiggle halt den Stick wild hin und her und mache dann halt unbewusst verschiedene Kombos. Und das funktioniert wunderbar bisher, um große Kombos aufzubauen. Und dann kann es dir aber am Ende passieren, ne, obwohl es so leicht ist, selbst beim ersten Versuch eine große Kombo aufzubauen, dass du dann irgendwann merkst, ah, okay, jetzt habe ich hier versehentlich irgendwie nach links oder rechts an der falschen Stelle gedrückt und lande dann im Graben. Und dann ist ja die ganze Kombo weg. Also dann hast du auch dieses Ding von, okay, du musst halt abwägen und ab und zu dann doch mal landen, um die Kombo zu banken, sozusagen. Und die Dynamik fühlt sich aber dann doch noch mal anders an als in einem Tony Hawk, weil da die Schwierigkeit höher war, überhaupt die Kombo am Laufen zu halten, weil der Manual selber diesen Balancefaktor hatte. Und der geht hier halt verloren. Und da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie gut ich das finde, dass das so super easy ist, diese Kombo aufzubauen. Und das meine ich so mit so Sachen, wo ich immer noch so ein bisschen mit mir hadere, wo ich grundsätzlich totale Freude habe an dieser Spielwelt, an der Präsentation, an der Musik, an dem grundlegenden Spielgefühl. Ich mag auch, dass die Geschwindigkeit so groß ist und das immer noch beherrschbar ist zu großen Teilen. Du hast zwar so ein bisschen Trial-and-Error-Aspekte, beispielsweise auch bei dem Bossgegner, wo ich dann vielleicht nicht sofort weiß, was wollt ihr hier gerade von mir? Und dann sterbe ich halt einmal und dann muss ich es halt rausfinden. Und das ist aber okay, finde ich, für so ein Spiel, was so eine hohe Geschwindigkeit hat. Das erkauft es sich damit so ein bisschen. Und ich mag auch die Abwechslung, ne? Einerseits, dass es sowas gibt wie Bossgegner, aber andererseits auch, dass es ja diese Passagen gibt, wo du dann plötzlich auf einem Boot bist oder auf so einer Art Rakete und durch die Gegend fliegst, statt auf den Schienen zu sein. Da haben sie scheinbar ziemlich viele Ideen bisher und da bin ich sehr gespannt, wie das noch in den anderen Levels aussieht.
Ich glaube, das mit den Manuals ist schwer anders möglich in diesem Spiel konkret, denn du hast ja im Gegensatz zu Tony Hawk den, was du beschrieben hast, die Bedrohung, dass du halt grundsätzlich kaputt gehst. Während in Tony Hawk ist ja das Fahren eine Selbstverständlichkeit. Du fährst ja einfach und das Manual-Halten ist quasi die Herausforderung, die du gerade tätigst, neben den Tricks machen. Während du ja in Danger Tech 700.000 andere Sachen noch machen musst, um nicht zu crashen, was mir nie gelingt. Weil bei mir, deswegen führte das bei mir nie dazu, also ich glaube, ich habe noch keine einzige Platin, gibt es Platin, oder zumindest noch keine einzige der besten Medaillen in den Kombos, weil ich halt immer irgendwann kaputt gehe im Laufe so einer Strecke. Und du ja diese ganzen anderen Mechaniken hast in dieser wahnsinnig hohen Geschwindigkeit, die du auch nicht reduzieren solltest oder kannst, dass du das nur auf so einer Aktivierungs- und Deaktivierungsebene, glaube ich, kontrollieren könntest. Oder ich zumindest. Ich sollte von mir selber sprechen. Ich glaube, das ist sehr gebalanced mit dem Rest dieses Spieles. Während halt in so einem Tony Hawk das ja der Fokus ist. Während hier sind die Tricks halt eine von sechs anderen Dingen, die ich gerade mache.
Naja, also der Fokus, ja, bei Tony Hawk hast du ja auch deine Aufgaben, die Teil der Progression sind, die unabhängig von den Punkten sind, die du mit den Kombos machst. Deswegen sind die Kombos da auch nur ein Teil dessen, aber natürlich etwas, das sehr stark mit dem Spiel verbunden ist. Und da musst du ja, während du deine Tricks machst und deine Manuals, um das zu verbinden, da musst du ja die ganze Zeit auch noch lenken und gucken, wo du überhaupt hin willst, um dann weiter Tricks zu machen. Also deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass das eine dann, dass da irgendwie Anspruch geringer ist oder sowas. Ich glaube, der Anspruch verlagert sich. Und wie gesagt,
Das sage ich ja. Ich sage nicht, der Gesamtanspruch ist geringer, sondern der Anspruch verlagert sich, genau was du sagst, weil Dench Attack die Tricks einmauert in das grundsätzliche Überleben. In Tony Hawk, wenn ich jetzt fahre, ist da nicht die Schwierigkeit, dass ich sterbe die ganze Zeit und meinen Trick dadurch ja verliere, weil
Während du den Manual machst schon. Weil du ja balancen
ganz
musst.
Genau, das ist der Punkt. Das ist mein Punkt. Durch das Machen des Manuals in Tony Hawk bist du da, wo du ohne das Machen des Manuals bist bei Dench Attack. Weil ich ja, wenn ich einfach nichts drücke, in der nächsten Kurve direkt rausfliege und ich habe ja keine Entscheidung, ob ich diese Kurve machen will, sondern die Kurve kommt. Während bei Tony Hawk das ja nicht der Fall ist. Wenn ich Tony Hawk langsam geradeaus rolle ich langsam geradeaus. Oder wenn ich in einer Halfpipe sein möchte, kann ich da sein. In Dench Attack habe ich das ja nicht, sondern in Dench Attack habe ich dieses Quick-Timige, was mir das aufzwingt, was ich als nächstes machen muss. Und ich muss da, ne, du bekommst ja das kaum mit beim ersten Mal. Du hast die ganze Zeit vergisst zu atmen, weil das so viel auf einmal ist. Während in Tony Hawk die grundsätzliche, ich spawn jetzt in Level und ich drücke jetzt mal X, um zu beschleunigen, dann kannst du auch ganz entspannt erstmal so da durchrollen. Das geht ja in Dench Attack gar nicht, diese Wahlmöglichkeit. Und ich glaube, deshalb ist halt das Ziel das gleiche, die gleichen Art von Anspruch zu bekommen am Ende. Und nur die Arten, wie du die erreichst, ist hier eine sehr andere. Und ich glaube, wenn Tony Hawk das machen würde, was Dench Attack machen würde, nämlich das zu automatisieren, ist es Quatsch und du machst das kaputt, was du da gemacht hast. Umgekehrt würdest du aber auch in Dench Attack das, glaube ich, kaputt machen, wenn du das reinbringen würdest, was Tony Hawk macht, weil du das da eine Komplexitätsebene noch reinbringst, die eine zu viel ist, weil so viele andere Ebenen schon drin sind. Zum Beispiel dieses Grinden ist ja etwas, was dir im Vergleich zu einem Tony Hawk dann ja auch regelmäßig dann aufgezwungen wird. Ne? Ich realisiere plötzlich, oh mein Gott, das ist ja eine Grind-Rail, die als nächstes kommt und dann muss ich das schnell machen und dann ist es danach wieder aber eine Manual und da muss ich dran denken, auch oben zu drücken. Das sind diese Mikroentscheidungen, für die ich aber auch nur eine Sekunde Zeit habe und wo ich keine Möglichkeit habe, die zu sagen, ja, ich mache die oder nein, ich mache die nicht, sondern, also natürlich habe ich die Entscheidungsgewalt, aber wenn ich sie halt nicht mache, ist halt schlecht, während ich in traditionell anderen Nicht-Autorunner-Spielen ja sehr viel mehr selber entscheiden kann, wo ich als nächstes hin will. Also ja. Ich will nur betonen, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das eine anspruchsvoller dadurch ist als das andere, sondern nur genau, was du sagst, der Anspruch wurde verlagert, um eine Anspruchsspitze zu erreichen, die, glaube ich, ähnlich ist. Ich finde sie in Tony Hawk viel höher, weil ich kann das nicht, aber das liegt dann was anderem.
Ich würde auch sagen, sie ist in Tony Hawk höher, weil mir geht es ja gerade darum, dass ich finde, in Dench Attack ist es sehr leicht, eine große Combo aufzubauen. Weil
die auch dann auch am Ende Gold zu bekommen oder die zu verlieren dann?
Naja, das Gefühl, es ist sehr leicht, eine große Combo aufzubauen, weil du mit dem Manual so easy Sachen miteinander verbinden kannst. Und das ist einfach keine große Herausforderung. Bis es dann nicht mehr leicht ist, weil du auf irgendwas nicht schnell genug reagiert hast und dann halt in der Erde landest und deine sehr große Combo geht dann verloren und dann habe ich plötzlich das Level fertig und habe fast gar keine Punkte. Das Level über eine Combo habe fahren können. Und das ist eine Dynamik, mit der ich versuche, noch klarzukommen und die ich versuche, noch mental einzuordnen, qualitativ. Darauf wollte ich einfach nur am meisten hinaus.
Dann sind wir da völlig beieinander, weil genau da wollte ich auch drauf hinaus, dass das diese Verlagerung ist, dass das quasi meiner Meinung nach einfach zu aktivieren und deaktivieren sein muss, weil die Challenge nicht ist, die Combo am Laufen zu halten, sondern die Challenge ist, dass du entscheidest, wann du die einlöst und wann nicht und dass du sie so lange am Laufen halten kannst, wann du willst, weil in Dance Attack, ich hab, glaube ich, noch kein einziges Level ohne zu crashen gemacht, weil ich die halt nicht viel wiederhole, genau. Und dadurch konnte ich per se auch noch kein einziges Level mit einer Combo machen, weil du nicht crashen darfst und das Crashen ist für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass das, finde ich, die Challenge ist hier. Nicht halt, ne, wie du sagst, das Aktivieren, Halten der Combo. Das ist eine Entscheidung, die das Spiel dir eine binäre Ja-Nein-Frage macht, die du jederzeit aktivieren oder deaktivieren kannst. Aber wenn du es halt aktivierst, um auf diese hohen Medaillen zu kommen, dann musst du auf der anderen Ebene so viel gut machen, dass das super anspruchsvoll ist, wie ich finde. Weil ich finde, das reine Schaffen ist regelmäßig anspruchsvoll. Das ist halt wirklich das Krasse, dass diese Skill-Ceiling hoch ist, na klar, und zwar wirklich hoch, angemessen an den Medaillen, die ich so kriege. Aber dass der Skill-Floor auch so hoch ist, habe ich überhaupt nicht erwartet. Und finde ich richtig cool.
Wobei man ja sagen muss, es gibt keinen Game-Over-State, ne? Also du wirst dann zwar zurückgesetzt, im Level selbst zurückgesetzt, weil es da quasi so feste Checkpoint-Punkte gibt. Aber du kannst jetzt nicht aus dem Level rausfliegen. Du kannst jetzt nicht Game Over gehen und musst dann von vorne anfangen oder so.
Das stimmt, ja. Das ist der Game Over, den du dann fühlst, ist, glaube ich, eher der fehlenden Motivation, wenn du ganz doll daran scheiterst und immer wieder resettet wirst, dass das dann eher bei dir persönlich so führen könnte. Aber ja, das Spiel ist eigentlich sehr nett
drin. Das war es jetzt bei mir noch nicht. Ich bin aber sehr gespannt, was die nächsten Level dann noch so haben, weil es jetzt schon so viele neue Impulse gab und wie oft es dann noch mechanisch neue Sachen dazu gibt. Da werden wir vielleicht in Zukunft noch mal drüber reden, wenn einer von uns oder wir beide ein bisschen weiter drin sind im Spiel.
Man sollte wohl so um die 10 Stunden für quasi einmal das Spielen verbringen. Für so ein Spiel ist das wirklich sehr, sehr ordentlich.
Ja. Ich bin auch erstaunt, wie groß es ist, weil du zoomst ja dann wirklich raus auf dieser Japan-Karte und denkst so, oh, hier kommt aber einiges, du.
Genau, ganz genau. Und bisher ist es halt wirklich so, dass auch immer wieder neue Sachen kommen und ich andere Sachen mache und es hat kleine Bosskämpfe, die anders funktionieren. Finde ich echt, echt toll. Ich bin da sehr, sehr freudig gespannt, da mehr von zu spielen. Und ich habe da ja aufgrund des Konzepts, ne, das war ja das, was letztes Jahr auf unserer Gamescom-Community-Treffen für größte Reaktion gesorgt hat auf der Gamescom Live, dieses Spiel. Und aufgrund des Konzeptes freuen wir uns da seitdem auch drauf, aber dass das ein so spielerisch tolles Spiel ist, da habe ich überhaupt nicht im geringsten mit gerechnet, weil es mir auch etwas bietet, von dem ich jetzt nie sofort gedacht hätte, das will ich unbedingt haben. Ich habe schon viele Spiele dieser Art gespielt. Ja, ne, genau. So Boost-Sonic-Level sind sehr ähnlich im Kernkonzept zu diesem Spiel hier. Es gibt ja auch so ein 2D, also generell, wenn ich so sowas wie so ein Autorunner-Konzept denke, bin ich meistens eher so, das ist schon cool, aber wenn ich jetzt die alternative Möglichkeit habe, dann ist dann schon die Alternative oft für mich besser. Und hier haben sie es so auf die Spitze getrieben mit diesem Kernkonzept, dass das gar nicht anders funktionieren würde, wenn es nicht diesen linearen Autorunner-Ding hätte. Aber trotzdem haben sie immer noch Erkundungen reinbringen können. Also das ist sehr beeindruckend auf einer Game-Design-Ebene, finde ich.
Sehr gut, genau. Dance Attack, PC, PS5, Series und Switch 2 für 20 Euro ungefähr. Könnt ihr euch das dort holen? Und wie gesagt, wir werden dann vielleicht in Zukunft nochmal drüber reden, wenn wir ein bisschen weiter sind. Und damit, Robin, sind wir durch mit diesem Podcast. Das war's mit dieser Ausgabe Hooked FM. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt, egal wo ihr diesen Podcast hier hört. Und wenn ihr auf hookedmagazin.de vorbeischaut. Wie gesagt, verzeiht, falls da bestimmte Sachen gerade nicht 100% funktionieren. Das liegt daran, dass wir da gehackt wurden und da wieder im Wiederaufbau uns gerade befinden. Habt also ein bisschen Geduld. Und ansonsten freuen wir uns natürlich vor allem über euren Support auf Patreon oder Steady. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie beispielsweise den 2-wöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast, wo wir ja gerade am Anfang des Podcasts auch einmal erwähnt haben, dass es eine neue Folge der Soundtrack-Ausgabe geben wird mit Benny von Ink Ribbon Radio. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die kommt dann am Freitag und wie gesagt, gibt es ab 5 Euro. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast ran. Wir haben gerade einen neuen Feedback-Podcast aufgenommen. Der kommt dann in nächster Woche, glaube ich, oder wenn ich es jetzt richtig mir gemerkt habe.
Wir haben einen Terminkalender. Ich gucke ganz kurz rein, das geht ganz schnell. Moment, dann können wir es genau sagen. Weiß ich nicht. Ich habe gefailt. Ich habe ihn nicht gefunden.
Nein, doch, in der Zeit. Es war nächste Woche. Nächste Woche Freitag kommt der Feedback-Podcast. Ich habe gerade einmal parallel auch reingeschaut. Und,
das war großer Fail. Ich bin jetzt zum gerade falschen Google-Dienst. Ich war in meinem. Ah, das war so peinlich.
Robin. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Bernhard Ellinger, Bored Penguin nutzt den gechannelten Teenager der letzten Woche, um zu blühen und zu wüten. Chipza, Doe, Dr. Hemorrhage, Dopsy, Ejenias, First Bato, Fure 96, Gustian, Hyperion, I'm a Teapot, Jan Lippert, Jana Hosiel, Jan Fiederheld, Jean Marcel, Juliana XD, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Lila, Marc Lammers, Matze, McLovin 008, Michael Noritz Wolf, Mori, Multivitamin, My Despair, Navota, Niklas de Lagu, Nico Nicole, Pantöffeldings Teddy Tatze, der erste Lord von Schnuffigten und von und zu McFish, Pasta Palast Seenudel, Retro Enno, Sachsenmilch, Sebastian Maximilian Bleich, Silnaya, Smaragdente, Sprite Side, Stefan, Sturms, Sugar Daddy, das rote Wesen, berichtet euch nun von den weit, weit entfernten, fast vergessenen, schon beinahe antiken Jahr 2024. Tommy 88088, Unrecht und Unordnung, Verschlafener Honey, Weiß, Why I'm Trying, Yannick, Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Und wir bedanken uns bei allen Podcast-ProduzentInnen.
Dankeschön. Vielen Dank.
Damit haben wir es geschafft, Robin, ein weiterer Podcast im Kasten und eine weitere Woche näher an dem September, in dem alles erscheinen wird und auch eine Woche näher an GTA 6.
Ja, also es gibt für mich so viel im August, wo ich dann noch viel, also nicht viel, aber wo ich schon gespannter und persönlich interessierter drauf blicke. Für mich
hast du ein Beispiel?
Also Control 2 ist, glaube ich, bei mir natürlich.
Oh, war das im August?
Ja, okay, ich glaube, also ich bin da jetzt so durcheinander gekommen durch die Verschiebungen auch. Es ist ist Ende September, du hast völlig recht. Oktober war ja GTA, ne? Ich dachte jetzt, du hast es beide zusammen gesagt.
November
deswegen,
war GTA.
Okay, ja. Dann ist es tatsächlich da, der September. Es kam aber auch schon Shit im August raus, der toll war.
Ja, Marvel Tokon, da freust du dich doch bestimmt auch drauf.
Marvel Tokon. Tokon was? Take on? Ich verstehe nicht genau, wovon
Tokon
wir reden.
Tokon me.
So, Tom. Du musst jetzt leider ein Review-Video machen, damit du das als Titel benutzen kannst. Das ist sehr wichtig. Talk on me ist ja so dumm, I love it.
Das war's mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.